Endlich Games im Game Talk. Und zwar jede Menge heute. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen, werte Zuschauer da draußen an den Empfangsgeräten der Game Talk. Wieder live für euch. Zumindest einmal stimmt es, wenn ich das sage. Und zwar nur für die Live-Ausstrahlung. Bei der Aufzeichnung ist es dann jedes Mal gelogen.
Das ist wohl wahr.
Ja, aber macht nichts. Das Risiko gehe ich ein. Ich habe es angekündigt. Wir werden super viele Spiele heute behandeln. Auch ein bisschen über die News natürlich sprechen, die es gegeben hat. Fabian, schön, dass du da bist.
Gregor, Sandro.
Hi. Schön, mal wieder hier zu sein.
Ja, schön, dass ich mit euch beiden hier mal richtig formuliere. Ich bin noch ein bisschen aus der Puste, weil ich musste rüber aus Toonstruck hier laufen. Eigentlich wollte ich auch ein bisschen Gummibärchen essen oder so, einfach weil ich ja noch nichts gegessen habe heute.
Das machst du einfach, wenn Sandro und ich von unseren Spielen dann berichten.
Das können wir machen,
ja. Wir haben es ja sehr schön aufgeteilt. Über was sprechen wir denn heute alles? Es gibt eine Menge neuer Spiele gerade.
Boah, genau. Also es lohnt sich zwar auch ein bisschen über das Happening hier in der Videospielindustrie zu quatschen. Wir hatten ja Sandro, du warst ja auch dabei, als wir beim PlayStation Showcase endlich mal das E3-Angebot von Sony gesehen haben, dass sie so lange Zeit sich aufgespart haben. Gibt's noch ein paar schöne Erkenntnisse daraus, über die es sich noch zu reden lohnt. Aber es gibt tatsächlich jetzt in den nächsten Wochen und auch in den vergangenen Tagen sehr viele große, interessante Spiele, die schon rausgekommen sind, die rauskommen werden. Mhm. Und wir haben einiges zum Vorstellen. Wir gucken mal, wie weit wir durchkommen und was wir an News nochmal dran machen können. Fabian, ich würde gerne mit dir anfangen. Ja. Und du hast dir im Besonderen Deathloop dann anschauen können.
Das wäre nochmal. Das wird gleich am Anfang
ab. Ja, komm, lass uns die Hämmer gleich hier rausballern.
Okay, ich muss meine schlauen Notizen dazu aufmachen. Ich habe mich sehr lange am Wochenende mit dem Spiel auseinandergesetzt. Das neue Spiel der Arcane Studios. Ihr kennt sie vielleicht von Spielen wie Dishonored, Dishonored 2 oder dem 2017er Prey. Die sind dafür bekannt, dass sie so etwas ungewöhnlichere Action-Adventure-Titel machen. Und ich möchte vorab einmal mit der Frage beginnen, während du den Launch-Trailer, ist das der Launch-Trailer?
Das ist ein bisschen so ein Gameplay-Showcase, wo es ein bisschen länger zu sehen war.
Ja. Die Frage an euch, Gregor, Sandro, was denkt ihr, was für eine Art von Spiel ist Deathloop?
Na, Sandro?
Ich finde halt vom Gameplay her, siehst du an allen Ecken und Kanten, dass das halt Arcane ist. Mhm. Die haben irgendwie so einen bestimmten, nicht mal nur das Gameplay, sondern auch der Stil, finde ich. Das schreit alles nach Arcane, was ich aber auch positiv meine, weil die eigentlich ja auch fast nur gute Spiele gemacht haben. Das Einzige, was ich weiß, ist halt, dass es diesen Loop, wie hier nun mal im Titel auch schon steht, gibt. Und dass das alles besonders macht. Und ich gehe davon aus, dass mit jedem Loop man mehr über die Handlung erfährt.
Mhm. Gregor, was denkst du?
Also ich hatte ein bisschen was zum Titel schon mitbekommen, weil Elias durfte sich vor einiger Zeit schon mal bei einem Event ein paar Stunden davon angucken und hat darüber erzählt, dass, was Sandro schon erwähnt hat, so dass es ein Arcane-Spiel ist, sieht man schon ein bisschen so mit der Art raus. Und du hast natürlich Elemente, glaube ich, auch drin, die du von anderen Arcane-Spielen kennst, dass es da wahrscheinlich ein bisschen Stealth-Passagen gibt, ein bisschen Puzzle-Geschichten, die da passieren. Ich glaube, du hast hier nochmal das Element eben mit dieser Schleife, um die du irgendwie das, die ich weiß nicht, ob es dann wirklich einen wiederholenden Tag ist, in dem das Ganze spielt und du immer wieder neue Sachen da machen kannst. Aber auf jeden Fall spielt das sehr rein, dass es mal anders ist als bei anderen Spielen, dass diese Zeitschleife immer wieder, wenn da was passiert, nicht nur sich auf dich beschränkt, sondern quasi alle in dieser Welt über diese Zeitschleife Bescheid wissen, ne?
Ja, ihr habt beide richtige Facetten des Spiels genannt. Ich finde, das Gameplay hier, klar, das ist jetzt Gameplay, die Trailer, die es vorher immer gab, die so 2- bis 3-minütige Zusammenschnitte waren, das trifft auch auf den Launch-Trailer zu. Die haben das Spiel mir sehr verkauft als einen auf Spaß ausgelegten Ego-Shooter. Mhm. So ein bisschen fast Bulletstorm-artig, wo du irgendwelche krassen Fähigkeiten hast, Gegner in die Luft schleuderst, dann nochmal mit dem Snipergewehr reinschießt. Tatsächlich ist Deathloop eher eine Art Action-Adventure, das aussieht wie ein Ego-Shooter.
Okay.
Ihr habt es schon richtig erfasst. Es spielt auf einer Insel namens Black Reef, auf der man aufwacht als ein Mann namens Cold. Und man erlebt immer und immer wieder den gleichen Tag, so über täglich grüßt das Murmeltier. Dieser Tag ist aufgeteilt in 4 Zeitabschnitte und es gibt 4 Areale der Insel, die du in beliebiger Reihenfolge suchen kannst. Also es gibt quasi insgesamt 16 verschiedene Konfigurationen aus Zeit und Ort, die man da besuchen kann. Und es geht darum, dass man diesen Loop unterbrechen muss und man findet relativ schnell raus, wie man das machen kann. In dieser Welt, die so ein bisschen so ein 60er-Jahre-retro-futuristischen Touch hat, so ähnlich wie bei Bioshock, gibt es 8 sogenannte Visionäre. Das sind so ein bisschen so besondere Menschen in dieser Welt, die auch, ich möchte wirklich so wenig wie es geht hier spoilern, weil das später alles ein bisschen den Spaß am Spiel mindert, wenn man das spielt. Das sind Leute, wie ich sage jetzt mal, einen Wissenschaftler oder jemand, der einen Club betreibt oder jemand, der wahnsinnig viel Geld hat. So ein bisschen, es geht auch viel um Dekadenz und um maßlose Forschung, die betrieben wird auf dieser Insel. Und diese 8 Menschen musst du es schaffen, an einem Tag zu eliminieren, damit dieser Kreislauf durchbrochen wird.
Also es ist No More Heroes, aber in ernsthafter.
Ja, ernsthaft würde ich nicht mehr sagen. Das Spiel nimmt sich gar nicht so sehr ernst. Das hat auf jeden Fall immer eine humoristische Note. Und du erfährst am Anfang des Spiels viel durch eine Frau namens Juliana. Sie ist quasi noch eine 9. Figur, die auf dich permanent Jagd macht. Und du stehst in irgendeiner Beziehung zu ihr, weil ihr schon vermeintlich sehr viele Tage der gleichen Art zusammen erlebt habt. Und sie kann mit ihr über ein Funkgerät immer sprechen. Und sehr, sehr gut geschrieben, sehr lustige Dialoge, sehr pointiert, ist hervorragend vertont, auch im Deutschen. Und darüber findet man viel raus. Und am Anfang ist es so, wenn du stirbst, was durchaus mal vorkommen kann, weil du hältst nicht viel aus in der Startkonfiguration, die du hast, dann beginnst du den Tag wieder am Anfang und du verlierst dein Equipment wieder, was du gefunden hast. Mhm. Du erinnerst dich an Sachen, die du aufgedeckt hast, und da gibt es sehr, sehr viel. Du findest ständig irgendwelche Hinweise in Form von Textdateien, in Form von Audiologs, du kannst Gesprächen zuhören. Und noch eine Vielzahl an Dingen mehr, die dir ermöglichen zu verstehen, was machen diese Menschen eigentlich da, wo halten die sich auf, was sind deren individuelle Pläne für den Tag. Und das Gute ist, das Spiel überführt das automatisch es gibt so einen sehr verästelten Questbaum, und wenn du irgendwo, keine Ahnung, einen Code für den Safe erfährst, dann musst du dir das nicht selber merken oder aufschreiben, sondern das Spiel weiß dann, okay, an der Stelle könnte ich jetzt den Safe knacken, weil ich jetzt das weiß, oder ich könnte ein Experiment verhindern, was dazu führen wird, dass der Wissenschaftler später frustriert darüber ist und sich an einem anderen Zeitpunkt des Tages woanders aufhalten wird. Und solche Informationen bekommst du ständig, und dadurch ist auch jeder Tag tatsächlich anders. Und dieses kleine Frustmoment, das man dadurch hat, dass man alles verliert, das wird schnell aufgehoben, weil relativ früh im Spiel wird so eine Art Währung eingeführt. Ich will das jetzt nicht Seelen nennen. Es ist auch was anderes im Spiel, was man quasi einsammeln kann. Und damit kannst du bestimmte Gegenstände oder Power-Ups, die du auch einsammelst, anreichern. Und das heißt, die bleiben dir auch erhalten, wenn du gestorben bist. Also es dauert nicht so lang, sich ein Loadout an Waffen zusammenzustellen, mit dem du dich ganz gut verteidigen kannst und dann auch schon gut gerüstet bist.
Du hast also einerseits die inhaltliche Progression, wo du durch dein Wissen, was du durch die Spielewelt erlangst, dann sowieso zu anderen Aktionen dann aufgefüllt wirst. Ja, die permanenten Upgrades hast du dann erwähnt, ist natürlich auch dein Gefühl, dass man irgendwas hat Greifbares, ne, wenn man wieder von vorne anfängt. Wie lange dauert denn so ein Tag hast du das mal in Echtzeit oder so gemessen? Hast du immer eine Uhr, auf die du schauen kannst? Nee. Weil das hört sich so ein bisschen Majora's Mask-Style an, ne, wo dann irgendwie ein Tag ist runtergerechnet auf so viele Minuten, und dann musst du am Ende, was passiert, wenn du dich einen Tag lang versteckst? Ne? Geht das dann wieder von alleine los?
Sehr gute Rückfrage, die du hier stellst, Gregor. Es gibt diese 4 Zeitabschnitte, wenn du aber innerhalb eines solchen Abschnitts bist, dann vergeht die Zeit nicht.
Oh, okay.
Du kannst dich da so lange aufhalten, wie du willst. Du kannst auch, was auch Arcane typisch ist, sehr viele verschiedene Wege nehmen, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen. Wenn es zum Beispiel heißt, geh in den Club und schalte den und den Typen aus, dann kannst du da über Berge klettern, du kannst durch irgendwelche Tunnel gehen, oder du kannst direkt versuchen, dich da frontal reinzuballern, was in den meisten Fällen nicht so super erfolgreich sein wird. Es sei denn, du bist später wirklich super stark und hast dir auch schon spezielle Fähigkeiten angeeignet, die man hier sehen kann, wie zum Beispiel teleportieren, was wir hier gerade sehen. Das sind Sachen, die bekommt man, wenn man die Visionäre besiegt. Dann kannst du auch deren Fähigkeiten quasi anreichern und behältst die. Dennoch leben die aber am nächsten Tag wieder. Das heißt, du musst es schaffen, irgendwann eine Konfiguration herzustellen, wo du weißt, alle Personen sind an bestimmten Zeitpunkten an einem bestimmten Ort. Ich will das jetzt nicht genau spoilern, wie diese Konfiguration dann ist, damit ich es schaffe, innerhalb dieser 4 Zeitsegmente diese 8 Charaktere zu beseitigen. Und es ist so interessant und es ist so ein besonderes Spiel. Es hat mich von Anfang an gepackt, weil es dir wirklich die ganze Zeit was Neues hinballert und neue Fetzen dir präsentiert, an denen du dich orientieren kannst und langhangeln kannst. Und du willst einfach wissen, okay, was passiert am nächsten Tag? Und du kannst auch einen Tag einfach überleben. Der endet nicht zwangsläufig dadurch, dass du irgendwann stirbst. Und dann behältst du natürlich auch das Equipment, auch das, was du dir nicht schon gekauft hast, und kannst einfach mit dem Wissen neu anfangen. Du kannst auch Zeitsegmente überspringen, wenn du sagst, an dem Morgen dieses Tages kann ich eigentlich nichts machen, was mich jetzt weiterbringen würde. Es ist super motivierend, es hat überhaupt nicht, es kommt schnell die Überlegung auf, ob das so ein bisschen Roguelite-mäßig ist, das ist eigentlich gar nicht. Ist auch nicht so, du stirbst, du bekommst relativ schnell eine Fähigkeit, der du nicht beim ersten Mal stirbst, sondern du kannst tatsächlich dann 3-mal sterben und erst dann scheidest du wirklich aus dem Spiel aus, weil es kann dir manchmal schnell passieren, ein Gegner kommt um eine Ecke oder 2 und du kannst auf 2 Gegner schon relativ schlecht reagieren. Dann bist du nicht sofort tot, sondern du fällst dann da zwar um, wirst ein Stück zurückgesetzt und da kannst du dann nochmal weitermachen, wenn du noch eine Ladung davon hast. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin, ich würde sagen, weiß nicht, ob ich jetzt hier die Spiellänge spoilern soll, das ist nicht krass lang, nicht so JRPG lang, aber hat schon eine sehr, sehr ordentliche Spiellänge. Ansonsten technisch, es hat die üblichen drei Grafikmodi, die eben Framerate.
Du hast auch PS5 gespielt, genau, ne?
PS5 habe ich gespielt. Ich habe gehört, dass die PC-Anforderungen relativ hoch sind. Da kann ich aber leider nichts zu sagen. Ich habe dynamische 4K 60 gespielt. Es gibt auch einen Modus, der ist ein bisschen schöner, mit nicht ganz konstanten 60. Und es gibt einen Raytracing-Modus mit 30 Frames. Würde hier aber sagen, 60 sind hier sehr gut. Und ansonsten sieht gut aus, es sieht nicht überragend aus. Ich denke mal, es wird sicherlich gefragt werden, warum ist es jetzt ein Next-Gen-Exclusive und konkret jetzt PS5 und PC. Es hätte sicherlich auch auf den alten Konsolen funktioniert und es ist schade, dass jetzt Xbox-Spieler wahrscheinlich ein Jahr lang darauf warten müssen. Aber es ist ein sehr, sehr ungewöhnliches, sehr spaßiges und super intelligentes und witziges Action-Adventure, was ich so nicht erwartet hätte unbedingt.
Ich finde aber generell, dass bei dieser Art Spielen, also gerade bei Arcane, ist auch die Grafik gar nicht so wichtig, weil der Artstyle immer so cool ist, dass das alles andere wettmacht irgendwie. Deswegen bräuchte ich auch nicht.
War sie bewusst ein bisschen, ne?
Ja, ja, deswegen bräuchte ich auch nicht unbedingt Raytracing, sondern würde es wahrscheinlich auch eher einstellen wie du mit den 4K und dynamisch 60. Meine Frage ist noch, weil in dem Gameplay sah das so wahnsinnig schnell aus alles. Und gerade mit dieser Kombination aus eigentlich total schnellen Strecken und viel Geballer, aber auch eben Stealth, bei den anderen Spielen hat man es ja meist eher so, okay, man versucht den Stealth-Weg zu gehen, auch Deus Ex und sowas, und irgendwann merkst du, ah, fuck it, ich gehe komplett Riot. Kamst du auch irgendwann in diesem Flow, wie es eben in diesem perfekt eingespielten Gameplay aussah?
Es kommt mal vor, wenn du wirklich gute Waffen hast und du hast auch einen guten, also du musst dann einfach auch Glück haben, dass du mit den Fähigkeiten, dass du halt immer gut triffst und dass auch den Effekt hat, den du haben willst. In der Regel gehst du aber eher ein bisschen vorsichtiger vor und du kannst dann auch, keine Ahnung, du hackst irgendwie Überwachungskameras oder so stationäre Geschütze, die da rumstehen oder schleichst dich irgendwo an. Es fühlt sich aber nie anstrengend an. Ich bin jemand, der mag Stealth-Spiele nicht so super gerne. Aber hier, die Areale sind auch nicht so riesengroß. Du weißt irgendwann genau, wie diese Abschnitte aufgebaut sind und weißt, wo du langgehen musst und was du machen musst. Das ist da sehr, sehr kurzweilig und trifft da einen guten Sweet Spot, was das angeht. Also du kannst auch ballern gehen und man kann es später im Spiel auch, wie gesagt, wenn man du hast Waffen in so verschiedenen Farbkodierungen, so wie bei Diablo mit Waffen, halt so bis Super Special und dann noch Rare und dann gibt's, glaube ich, noch Unique Items. Und wenn du die einmal hast und dann gekauft hast, dann bist du da schon gut aufgestellt. Aber am Anfang muss man schon eher vorsichtig spielen, man will es aber auch, weil du, wie gesagt, es lohnt sich, alles zu untersuchen. Du findest überall coole Sachen. Es hat so ein bisschen. Also auf der einen Insel zum Beispiel habe ich dann irgendwann mal in der Höhle so einen Raum gefunden, in dem ein Typ war, wo ich aber nicht reingehen konnte, mit dem ich einen ganz komischen Dialog hatte. Es hat so ein bisschen dieses Lost-Ding, dass es ganz viele mysteriöse Dinge gibt, die du nicht gleich verstehen kannst, die aber super spannend sind, wo du wissen willst, was es damit auf sich hat, die du aber erst später dann aufklären kannst. Und ich würde jedem empfehlen, sich dann nicht von den Trailern unbedingt täuschen zu lassen. Es ist schon, es ist auf jeden Fall eins der ungewöhnlichsten Spiele, was ich dieses Jahr gespielt
habe. Das hat man auch in der Vermarktung gemerkt, ne? Findest du dich auch, dass es irgendwie schwer war zu vermitteln? Was ist dieses Spiel eigentlich? Das fragen sich, glaube ich, ganz, ganz viele.
Ich bin vielleicht so ein bisschen geschädigt. Also nicht, dass das ähnliche Spiele sind, aber die haben für mich so einen ähnlichen Eindruck gemacht. Könnt ihr euch noch an We Happy Few erinnern?
Ja. Ja.
Das war ja auch ein Spiel, was so ein bisschen für mein Gefühl so ein bisschen verkauft würde, oh, guck mal, für die Leute, die Bioshock mögen, ne, mit ein bisschen anderen Stil und vielleicht hat es so mal ein bisschen auf Solo gemacht, aber dann war es eher so ein kleineres Multiplayer-Game, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Wir haben es ja auch zumindest hier mal im New Game Plus damals sogar noch gehabt.
Ja, stimmt. Das vom Artstyle her ist es ähnlich. Da würde ich auch noch sagen, es gibt eine Sache, die mich ein bisschen irritiert hat, die Gegner, die haben halt oft so wie so Arten Puppenmasken auf oder so, oder tragen Helme oder so, die wirken so ein bisschen so Crash-Test-Dummy-Roboterhaft.
Haben wir da auch gesehen,
so ein bisschen entmenschlicht wirkt das alles. Das ist manchmal ein bisschen komisch, das muss man schon mögen, so ein etwas seltsamen Stil.
Aber die reden eigentlich auch, ne?
Ja, und das Komische ist, die reden richtig normal. Die reden auch nicht wie so Wachen in Spielen miteinander, dass sie sagen, ich gehe jetzt hier lang und patrouillieren, ich habe da was gehört, sondern die unterhalten sich über so Alltagsdinge, dass sie super menschlich wirken und auch gar nicht wie Gegner, die du unbedingt ausschalten willst. Aber du musst es natürlich, weil sie kriegen jeden Morgen, wenn du aufwachst, läutet ihnen Juliana über Funk ein, hey, Cold möchte den Loop durchbrechen. Bitte schaltet ihn alle aus und die hetzt quasi alle immer gegen dich auf und dann musst du die töten, weil sie auch dich angreifen. Aber du willst es eigentlich nicht, aber da ist auf jeden Fall ein Clash zwischen der Art, wie sie aussehen und wie menschlich sie sich dann geben, wenn du ihnen der Spielwelt und so
zuhörst. Bist du auch so eine Puppe? Na, oder hast du nicht noch nie im Spiegel gesehen?
Nee, aber das weiß man ja. Dass, also er sieht, ich weiß auch nicht, das sollen wahrscheinlich keine Puppen sein, die tragen vielleicht einfach gerne Masken und Helme.
Oder jeder sieht sich, jeder sieht den anderen immer nur so, ja, keine Ahnung.
Aber ich bin mir sicher, dass da am Schluss noch ein großer Story-Twist oder was sehr Interessantes kommen wird, weil dafür ist es vorher zu gut geschrieben, die ganzen Geschichten der Charaktere, die man trifft und so. Und auch da, das ist nicht so klassisch, so du ballerst dich irgendwo durch und dann kommt ein Bosskampf, sondern du schaffst es auch mal relativ früh im Spiel, einen von diesen Visionären zu entdecken, und die sind auch nicht übermenschlich oder so. Du kannst die töten. Es bringt dir halt nicht so viel, weil du musst ja, wie gesagt, an diesen Punkt kommen, wo du weißt, du kannst die alle an dem einen Tag erledigen. Aber das ist alles machbar. Es wirkt sehr realistisch dadurch irgendwie und nicht wie so ein klassisches Videospiel in der Art.
Ich check hier gerade mal, um kurz nochmal auf den Chat einzugehen. Also ich weiß auch nicht mehr, wie genau, wie Happy Few war mein Beispiel, war da eher gedacht, dass das Spiel anders gewesen ist, als der Trailer den Eindruck gemacht hat. Und nach deinen Ausführungen jetzt hier, also ich hatte auch nicht so besonders groß Bock auf Deathloop, muss ich sagen, es sah cool aus. Aber immer dieser Vordergrund, okay, wiederholendes Element, Firefights, die ganze Zeit übertriebene Gewaltdarstellung oder alles. Kann man mögen, muss man nicht unbedingt das, was du erzählst. Das klingt wesentlich interessanter wie ein Spiel, das ich gerne mal zocken würde.
Wie gesagt, ich bin da auch manchmal ein bisschen abgeturnt, wenn ich sowas höre wie wiederholendes Element. Zum Beispiel Returnal habe ich ja dann irgendwann aufgehört, weil mir das zu krass dann war. An diesen Punkt kommst du hier gar nicht, weil es ist schon ein storygetriebenes Spiel, zu dessen Geschichte das halt gehört, dass dieser Tag sich wiederholt. Aber dadurch, dass es sich permanent ändert, das fühlt sich nie so an. Also klar, du stirbst vielleicht mal bei einer Aufgabe 5-mal und dann musst du die halt dann nochmal machen. Das kommt vor, aber nicht, dass du denkst, oh, den gleichen Käse. So eine Abfolge von Sachen habe ich schon ganz, ganz oft gemacht vorher. So ist es nicht.
Ja, ich guck gerade mal, also PS5-Version hast du gespielt, Steam-Version wird in 5 Stunden freigeschaltet, steht hier. Rezensionen sind ausgeglichen bisher. Wollen wir mal kurz gucken. Ja, woran das liegt, es kann ja meist immer sein, also ich sehe hier, es hat De Novo, das ist vielleicht schon mal einer der Gründe, das wird gerne mal abgewatscht, und du brauchst natürlich auch einen Bethesda-Net-Account zusätzlich dazu. Na, das sind vielleicht solche Sachen ansonsten, aber Standardpreis 60 € und Deluxe Edition 80 €.
Ja, das ist natürlich jetzt sehr auf die PC-Version bezogen. Für die PS5-Version ist das Feedback ausgesprochen gut. Ich glaube, es hat so einen Metacritic-Schnitt von 90 im Moment. Also heute ist das Review-Embargo gefallen.
Ich hoffe ganz ehrlich, dass es erfolgreich sein wird für die, weil du hast ja beschrieben, dass es einfach ein Spiel ist, wie man es ja weniger kennt, also dass man kaum vergleichen kann mit anderen und da ganz viel zusammenkommt, was irgendwie cool ist und mega abgefahren und crazy ist. Aber die ganzen Bethesda-Spiele Richtung Prey, Wolfenstein 2 und so, also die gepublishten von denen, waren jetzt nicht die erfolgreichsten. Und wenn du jetzt so einen Titel hast, den du auch so schwer beschreiben kannst nur, und der kommt auf PS5, das erstmal nicht jeder hat. Klar, PC auch, aber ich hoffe einfach nur, dass das ein Erfolg wird und nicht einfach in 6 Wochen niemand mehr drüber spricht.
Boah, ich spiel's im Game Pass, wenn es in einem Jahr dann
ist. Dauert halt ein Jahr noch, ne? Ich habe jetzt wirklich auch versucht, anhand meiner Notizen, das in 10, 15 Minuten zu komprimieren, was das Spiel ist. Man könnte da ewig drüber sprechen, also auch über Sachen, die man da erlebt im Spiel und sowas, aber das wäre halt alles auch krasses Spoiler-Ding. Deswegen, Let's Plays des Spiels sind auch schwierig. Müsst ihr euch genau überlegen, ob ihr euch das anschauen wollt, weil du halt ständig irgendwelche Sachen hast, die dir das Spiel für späteres selber spielen spoilern werden, und deswegen seid da vorsichtig und guckt euch nicht zu viel an, wenn ihr es selber noch spielen wollt.
Oh cool, da bin ich mal gespannt darauf, wie es jetzt dann, wird ja natürlich das Spiel sein, was erstmal in die ganze Let's Play-Schleife reinkommt, meine ich jetzt nicht nur speziell bei uns, sondern da wird ja das Internet ja voll sein, Stream hier, Let's Play
Speedruns da. Speedruns vor allem, da bin ich gespannt.
Speedruns sind immer bei Arcane-Sachen sowieso ganz besonders, ne? Also wenn man jetzt, ich glaube, da hatten wir drüber gesprochen, Sandro, oder? Mit Prey, wo wir immer bei New Game Plus immer wieder dann, wie lange ist der Speedrun jetzt? Wieder 2 Minuten runter, waren wir irgendwann auf 5.
Woche für Woche neuer Rekord.
Genau, du wolltest noch was ausführen, Fabian?
Ja, nur, dass ich auch diesen Speedrun-Aspekt am Wochenende darüber nachgedacht habe und das heute auch in Artikeln gelesen habe, dass man, glaube ich, ganz kuriose Dinge sehen wird in der ständigen Verbesserung, wie man dieses Spiel spielen kann.
Ja, wir haben auch auf jeden Fall einige von den älteren Arcane-Sachen als Speedruns bei Speedrun da. Ich hoffe, dass es dann dazukommen kann. Mhm. Aber schön, eine schöne positive Nachricht dazu, ne? Also ein großer Titel, der tatsächlich auch mal so ein bisschen abliefert. Sandro, wir können gerne mal rübergehen und über ein Spiel quatschen, was wir beide gezockt haben. Ich glaube, du wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich, weil ich nur ein paar Stunden bisher reinzocken konnte. Es ist das Indie-Game des Jahres 2021, nochmal als kleiner Gag vorne dran gesagt, von den Gamescom Awards gewählt vom kleinen Publisher EA, nämlich Lost in Random ist übers Wochenende rausgekommen.
Das ist immer die Frage, ne? Ist sowas wie A Way Out oder so, ist das noch Indie?
Naja,
wenn das unter EA
können wir, glaube ich, im Anschluss nochmal machen oder wenigstens kurz drüber sprechen, lass uns erstmal über das Spiel drüber quatschen.
Also Lost in Random stammt ja von dem Entwicklerstudio, das vorher Fee gemacht hat, das war auch schon im EA Originals-Programm. Und was vor allem auffällt, ist natürlich erstmal der Stil. Der ist mega abgefahren, der erinnert sofort auch an Tim Burton oder auch an dieses Alice in Wonderland-Spiel.
Mhm. Das American McGee's Schieß mich tot.
Ja. Genau, und die Prämisse ist ja auch echt schön, denn zum 12. Geburtstag ist es in dieser Welt so, dass man einen schwarzen Würfel werfen muss, um seine Zukunft zu bestimmen. Und Even, die wir hier die ganze Zeit sehen und die wir auch spielen, würfelt die 1. Doof gelaufen, dann steigst du halt, also bist du quasi in so einer Welt, die nicht besonders luxuriös ist. Wenn man die 6 würfeln würde, ist man, so heißt es zumindest, im Palast der Königin.
Du kommst nach 6 Hausen oder so, wo alle 6er dann leben.
Die Namen sind so geil, pass mal auf. Also, wenn du die 1 würfelst, kommst du nach OneCraft. Wenn du die 2 würfelst, Two Town. Dann kommt Freedom. Dann kommt Forberg. 5tropolis und Sixtopia. Also die Namen da auch sehr, sehr gut, was das angeht. Und die Schwester, die kommt nach Sixtopia und man will natürlich sie irgendwie zurück. Und auch wenn man weiß, dass es ihr wahrscheinlich nicht so schlecht geht in Sixtopia, so heißt es zumindest.
Ja, naja, du kriegst zumindest, also ich habe die ersten paar Stunden dann da auch gespielt, ne? Und wenn du diese ganze Story mal hinter dich hast, wobei du am Anfang schon einen kleinen Gameplay-Part zocken darfst, bevor die ganze Story kommt, durch die du dich durchwarten darfst. Grundsätzlich geht es darum, du bist nicht sicher, ob es deiner Schwester gut geht, aber es gibt einen kleinen Geist, der bei dir vorbeischaut und dann sagst, vielleicht ist mit der Schwester doch nicht alles in Ordnung. Und Even macht sich auf dem beschwerlichen Weg von Einshausen nach Sextopia, die sie wahrscheinlich, so wie ich es absehen kann, durch alle anderen Städte dann durchbringt, nach und nach, durch die 6-Klassen-Gesellschaft. Ja. Das funktioniert als Third-Person-Action-Adventure mit einem Echtzeitkampfsystem, aber auf ihren Wegen trifft sie auch Dicey, den kleinen Würfel mit Armen und Beinen, und der sie unterstützt beim Kämpfen.
Genau, und das ist das Besondere daran, denn eigentlich hat nur die Königin so einen Würfelkönig an ihrer Seite. Nun aber auch eben Even, wodurch sie dann eben die Fähigkeiten besitzt. Und das sieht so aus, und da war ich echt überrascht, weil ich das vorher nicht wusste. Du kämpfst, also erstmal kämpfst du ganz normal, du kannst einmal irgendwie schießen, du kannst aber auch mit dem Schwert irgendwie rumfuchteln. Das kannst du dann auch in diesen Gameplay-Passagen, die da relativ früh am Anfang kommen. Aber dann merkst du halt, sobald du diesen Würfelkönig an deiner Seite hast, oder den Würfel eben, dass du auch noch ein Kartensystem da drin hast. Das sieht nämlich so aus, wenn du den Gegner abschießt, dann verliert er so Diamanten. Wenn du von diesen Diamanten genügend gesammelt hast, dann bleibt kurz die Zeit stehen, ein paar Karten erscheinen und dann wählst du halt aus diesen Karten, welche Fähigkeit du jetzt haben willst.
Ich habe das nämlich auch mal aufgezeichnet.
Das kann Heilung sein, das kann aber auch einfach nur ein Schwert sein, womit du dann eben kämpfst. Und da kommt eben die Taktikkomponente rein, weil man dann eben auch überlegen muss, okay, warte ich jetzt, bis ich genügend Diamanten habe, um eine möglichst große Auswahl an Karten und Fähigkeiten zu haben? Oder wenn gerade die Kacke am Dampfen ist, werfe ich den schon, wenn ich gerade nur 2, so wie hier jetzt gerade
benutzt kann. So ein weirdes Konzept, also es sind viele Sachen, die da ineinander greifen. Mhm. Normalerweise kenne ich solche Kartengeschichten eher bei rundenbasierten Games, ne, wo du zwischendurch dann baust dein Deck und dann kannst du irgendwie gegen die anderen Leute antreten. Es gab ja auch dieses, wer sich noch vor Urzeiten erinnern kann, Barton Kaitos auf dem Nintendo GameCube, was ein kartenbasiertes, rundenbasiertes RPG war, wo du dann dein Deck gebaut hast und Gegner bekämpft hast. Hier hast du diese Echtzeitkomponente, wie du ausgeführt hast, Sandro.
Da sehen wir das rechts, wenn das
genau, man muss eben diese Stellen treffen an den Gegnern, mit den Kristallen. Die Kristalle geben einem die Möglichkeit, dann verschiedene Karten zu spielen und der Würfel würfelt dann aus, wie viele von diesen Kartenpunkten du bekommst. Ich fand es ein bisschen schwierig zu Beginn, das alles einherzukriegen, weil okay, ich muss erstmal Echtzeit darauf achten, diese Kristalle herzubekommen, dann kann ich ausweichen, ich kann den Würfel separat losschicken. Was ist das richtige Timing, um eine Waffe erscheinen zu lassen und dann anzugreifen? Wann halte ich die Zeit an? Welche Karte sollte ich spielen? Sollte ich mir was aufbewahren? Und das hat so ein halbes bis ein Stündchen gedauert, bis ich es halbwegs intus hatte. Aber dann geht's tatsächlich.
Ja, aber es kommt auch sowas dazu wie eine Bombe. Du kannst auch eine Bombe dann ziehen als Karte quasi. Und die musst du dann wiederum anders einsetzen als alle anderen Fähigkeiten. Und das ist wirklich so ein bisschen tricky, da erstmal durchzusehen, was kann ich machen, wie sieht es mit der Heilung aus. Du musst auf so vieles achten gleichzeitig, da hat es bei mir auch ein bisschen gedauert.
Gehen wir zu einem Bosskampf, da sieht man das, glaube ich, ein bisschen
mit der Bombe. Gutes Stündchen gedauert, bis man da klarkommt. Und vor allem dieses Schießen, das irgendwie hat sich das auch nicht so gesteuert.
Was ich nach dem Anfang sagen kann, wie gesagt, ich habe nur ein bisschen am Anfang gezockt, weil ich noch so viele andere Sachen hatte, aber ich fand es spannend und interessant vom Setting her genug. Ich finde, die Steuerung ist ein bisschen zu träge. Ich weiß nicht, ob das so bewusst bei dem Spiel ist.
Und das nervt vor allem, wenn du kannst ja auch in der Welt dich bewegen, ne? Wir haben ja schon gesagt, du bewegst dich von OneCraft bis Sixtopia. Ist ja so der Plan, dass dann die Kamerafahrten manchmal so ungelenk sind, beziehungsweise immer anders sind, dass du auch anders steuern musst.
Ja, du bleibst mit dir mal hängen. Du hast auch Stealth-Passagen da drin, die zum Glück aber schnelle Rücksetzpunkte haben, wenn du dann mal sofort in den Nichtkegel gerätst. Also es ist alles schon sehr storybasiert zu Beginn. Ich habe schon Interesse daran, es weiter mir anzugucken, weil der Stil cool ist, ne, weil es auch, also auch wenn es ein Indie-Game per se sein soll, da können wir auch nochmal gleich drauf eingehen, aber man sieht schon, da ist schon ein gutes Budget dahinter. Haben sie auch aufwendig gemacht.
Ja, also allein die, sorry fürs Unterbrechen, ja, die Zwischensequenzen, beziehungsweise vor allem die Vertonung ist wahnsinnig gut. Mhm. Also auch mit Witz und mit allem drum und dran.
Gibt's aber keine deutsche, aber ich konnte zumindest nur deutsche Texte einschalten. Ne?
Genau, deutsche Texte, aber zumindest das sitzt so krass gut, wo du merkst, okay, das kann sich wahrscheinlich nicht jedes Indie-Studio leisten.
Ja, je nachdem, ich weiß natürlich nicht, wie, wo da Geld geflossen ist. Es hat auf jeden Fall Fun gebracht. Ich habe es auf der PS5 gespielt. Da ist es auch durchweg mit 60 FPS gelaufen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Plattformen ausschaut.
Ich habe auf PS4 Pro gespielt und meine auch, dass es 60 Frames waren.
Ja, ich muss mal gucken, ob dann noch weitere Stealth-Sektionen, Platforming oder sowas dazukommen, weil da könnte ich mir vorstellen, dass die Steuerung, wenn sie so träge bleibt, dann auch nochmal ein kleiner Stolperstein extra sein würde. Und ich muss schauen, wie lang Spaß eigentlich dieses Konzept mit, okay, hit the points for massive damage bei den Gegnern dann macht, um dann nochmal Karten rauszusuchen, weil es fühlt sich wie so ein Schritt an, der eigentlich nicht sein müsste für so ein Action-Adventure.
Weil es ja auch immer wieder diese Action so pausiert. Ne? Ja. Es ist ja dann wirklich Time-Freeze und dann wählst du eben aus. Und das ist da immer wieder wird man so ein bisschen rausgerissen aus der Spielwelt und aus dem, was da eigentlich so passiert.
Guck mal, Bombe aktiviert, weglaufen und dann.
Ja, genau. Das ist das, was ich meine mit den Bomben. Da habe ich auch erstmal die Bomben 2-3 Mal falsch gesetzt und so, weil ich nicht wusste, wie ich das machen soll.
Zelda-Style den Gegner da weghauen. Vor allem mal die Würfel, die auch ihre eigene Sprache haben, sind sehr charmant, finde ich. Also da ist viel Cooles drum gemacht worden. Auch die NPCs, auf die du triffst, ne, hat auch was nicht nur Tim Bird-mäßiges, sondern als ob das so ein alter Nickelodeon-Cartoon wäre mit den schrägen Gestalten, die da alle herumlaufen. Also sie haben sich schon einiges überlegt. Hat auch gute Bewertung bekommen, also durchweg. Also es war auf jeden Fall vielleicht nicht ganz so gut wie Deathloop oder andere Sachen, aber war durchweg solide.
Ich muss sagen, ich bin erst in Threedom, das sei mal gesagt, ich habe wahrscheinlich so dann dementsprechend die Hälfte geschafft. Und ich werde auf jeden Fall weiterspielen, weil natürlich, es gibt viele Indie-Spiele, es gibt viele, die genau so was versuchen zu machen. Aber das hat für mich genügend Abwechslung und vor allem diesen wunderschönen Stil mit guten Sprechern und so, dass mich das bei Stange gehalten hat und bei Stange halten wird. Und ich will das auf jeden Fall durchspielen. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass es länger als irgendwie 10 Stunden geht. Und damit ist es auch eine sehr angenehme Länge. Mhm. Und ich würde da eine vorsichtige Empfehlung aussprechen. Man muss sich halt ein bisschen auf dieses Kampfsystem hineinlassen. Es ist ganz schön viel, aber es ist etwas, was man so auf jeden Fall nicht jeden Tag spielt.
Ich hätte gesagt, die hätten sie das mal für den Herbst auch sparen sollen, aber wir sind ja fast da. Ne? Eigentlich hätten sie sowas im Oktober normalerweise rausgebracht.
Ja, aber es ist ein bisschen, also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es ist ein bisschen Spieleflaute gewesen, ein paar Monate lang. Und jetzt kommt plötzlich einmal
jetzt kommt alles.
Alles und dann denkt man sich so, hat da ein Lost in Random Platz?
Ja.
Das ist so die große Frage zwischen den ganzen anderen. Aber generell hat mir das gut gefallen.
Ja, ich werde es auf jeden Fall auch weiter spielen, wenn ich mal mit den anderen Sachen dann durch bin, die mich gerade so beschäftigen. Dann schmeiße ich auch mal ein Game rein. Letzte Woche rausgekommen ist, lass mich nochmal den Namen gucken, wenn ich dieses Fall sage, Tales of Arise. Das aktuelle. Ich hatte schon den Vorgänger im Kopf. War vor einiger Zeit eine Demo rausgekommen. Natürlich die ganz große Tales Japano-RPG-Serie von Bandai Namco. Ist die dritterfolgreichste JRPG-Serie auf der Welt nach Dragon Quest und Final Fantasy, was die Abverkäufe angeht. Weil das so, ich glaube, eine der Serien ist, die nicht nur sehr, sehr viele Einträge hat, sondern auch entsprechend Anime in den Vordergrund packt. Also die Spiele sehen mit den Jahren immer aus wie ein spielbarer Zeichentrickfilm.
Die Sequenzen sind doch ziemlich geil. Also ich habe Tides of Berseria gespielt und das war schon ziemlich, ziemlich schick auch in den Zwischensequenzen.
Ja, das Ding ist, die Sachen sind seit Jahren, ich meine, Bandai Namco hat eine große Abteilung, die sich speziell um die Geschichten hier kümmert und es werden Sachen remake, neu rausgebracht. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich 2,5 Dutzend Titel bei mir daheim in der Sammlung. Fabian?
Ich muss kurz eine Zwischenfrage stellen, entschuldige bitte, ich habe ja gerade Final Fantasy VII Remake plus DLC durchgespielt. Ist das Kampfsystem einfach 1:1 das gleiche?
Nein. So aus ein bisschen. Also was die Tales-Spiele ausgemacht hat häufig, ist das echtzeitbasierte Kampfsystem. Du hast also Gegnergruppen in den meisten Spielen, in die du reinläufst, aber dann hast du ein abgestecktes Areal, wo du fast schon Fighting-Game-mäßig, je nachdem wie du die Steuerung eingestellt hast, mit den Gegnern umgehen kannst. Hier ist es so dann, Hier sieht man wahrscheinlich gleich, du bist in einer Gegnergruppe drin, du kannst einen Lock-on machen, hier einer der schwierigeren Gegner, kannst drumherum laufen, hast Ausweichmanöver, hat ein bisschen mehr was von einem Action-Adventure in der Hinsicht. Du kannst auch nach und nach, wenn du mehrere Stunden schon gespielt hast, werden mehr Features freigeschaltet. Du hast verschiedene Charaktere, die zu Combo-Attacken hinzukommen. Du kannst die Steuerung von anderen Charakteren übernehmen. Es kämpfen dann meist vier Leute aus deiner Party gleichzeitig zusammen, die dann von der KI gesteuert werden. Du selber hast die Möglichkeit, Special Moves, normale Angriffe zu machen, Möglichkeiten, Gegner nach oben zu schleudern und alles. Das wird sehr, sehr ausladend. Das ist was, was man über die ganzen Tales-Spiele dann immer üben und trainieren muss. Ja, wenn du die ersten paar Stunden spielst, noch ein Feature wird freigeschaltet, noch eins, was du machen kannst. Ich würde es nicht mit Final Fantasy VII vergleichen, also mit dem Remake, weil da du hast nicht diese, du kannst zwar auch das Geschehen anhalten, um im Menü mal zu gehen, um was zu machen, aber das machst du höchstens, um mal kurz ein Item zu benutzen und alles, ne? Und du kämpfst sonst halt in Echtzeit. Es gibt eine Demo, die man ausprobieren kann, die einen aber schon mit erfahrenen Charakteren spielen lässt. Und das ist so die Sache, die mir bisher am meisten Spaß an dem Game gemacht hat, eher die Gameplay-Seite. Es sieht zwar ganz hübsch aus, ne? Man muss schon auf diese Animes, auf das Anime-Styling stehen. Der Rest des Games ist sehr Standard, muss man sagen, ne?
Aber da mal eine Frage zu der offenen Welt, weil wir sind ja in westlichen Open-World-Spielen relativ verwöhnt, was das angeht, bei JRPGs, und ich nehme auch sowas wie Nier Automata oder so rein, ich bin ja dann doch gewöhnt, dass das sehr minimalistisch dargestellt wird. Hier sieht mir das schon ein bisschen besser aus. Was würdest du sagen? Oder ist es doch sehr untergebrochen?
Also das Wichtigste. Es ist ja auch ein Cross-Gen-Spiel, ne? Da kann man jetzt nicht erwarten, dass es eine große zusammenhängende Welt, die nur auf PS5 und Xbox Series X sein wird, sondern die ist schon von Ladezeiten unterbrochen. Seit spätestens der PS3-Ära, also man kann schon sagen, fast in Richtung 10 Jahre, wo die Spiele rauskommen, sind die Tales-Games gerne ein bisschen breiter von den Locations aufgestellt. Das heißt, du kommst nicht nur in einen Schlauch, wo du in eine Richtung gehst, sondern du kommst auf deine Oberwelt und du kannst wirklich dann ein größeres Areal beschreiten, was verschiedene Ausgänge hat, wo dann es mal ein Kampfgebiet sein kann, wo es eine große Wiese sein kann, die zwei Städte miteinander verbindet. Und genau das gleiche Konzept wird hier dann auch gemacht. Ne? Kannst auch Quick-Travel später freischalten, natürlich, wenn du das nicht machen willst, aber es ist jetzt nicht Open World per se, sondern du hast einfach ein breiteres Gebiet, was du abgehen kannst, wo die Gegnergruppen drum laufen, die du dann angehen kannst, oder auch an denen vorbeilaufen, vielleicht mal eine Ecke finden, um da ein paar Items zu sehen. Und genau den Weg geht das Ding weiter. Ich glaube, das haben sie auch schon vor vielen Jahren einfach so gemacht, weil sie schon absehen konnten, hey, noch so ein Standardschlauch und ein einfach Standard-Dungeon, wo du dich reinsetzt und drei Schläuche entlang gehst. Na, sowas gibt's auch ein bisschen von dem, was ich bisher gesehen habe, aber meist so verzahnter in den Dungeons. Irgendwie so ein Rätsel, wo man einen Schlüssel mal findet und einen Aufzug aber warum aktiviert.
Warum haben sie immer noch so einen Wechsel zwischen offener Welt und dann Kampfarena? Das finde ich so. Also eben dieses, weißt du, man kurz Freeze-Frame und dann, okay, jetzt geht's in den Kampf über.
Weil du bei den Spielen speziell den Platz brauchst fürs Kämpfen. Du siehst ja, wie viel Ausweichmanöver es gibt. Da ist ja, du wirst zugeworfen mit Effekten. Ne? Du hast riesige Gegner, aber auch 1000 Attacken, die du machen kannst. 4 Charaktere von deiner Party, die angreifen. Alle schreien ineinander. Alle haben Slow-Motion-Moves und sowas. Und stell dir vor, du bist in einem kleineren Dungeon drin. Du hast einfach nicht die Ecke, um dich da in der Echtzeit dann auszubreiten.
Stimme ich dir zu, aber fairerweise muss man sagen, es hat Final Fantasy VII Remake aber auch geschafft. Ne?
Ja.
Da hast du immer genügend große Areale gehabt. Dadurch wusstest du aber auch immer genau, wann ein Gegner kommt. Dass jetzt im schmalen Gang keiner kommt.
Hier ist es mehr wie so Streusel eingeworfen. Ne? Da kann man Gegner hin, da mal einer. Und dann, ach, lass uns doch nur mal sicher gehen. Und dann stellen sie sich vor ein breiteres Areal. Für den Rest, also wenn man sich hier das Gameplay anguckt, das ist schon für mich bisher das Highlight gewesen, wenn man mit dem Kampfsystem erstmal so ein bisschen vertraut ist. Ich glaube, das könnte auch durchaus spaßig werden. Ich bin auch nicht ganz so warm damit, von wegen, ich habe noch nicht so das Ausweichtiming drauf. Ne? Da war ich bei so Action-Adventures, richtigen Action-Adventures wie East 9 beispielsweise Anfang des Jahres wesentlich wärmer damit geworden direkt gleich, weil das macht richtig Spaß, auch für das verschiedene Charaktere auswählen, die unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, je nachdem, welchen Gegner ich angreife. Hier bin ich so noch am Ausloten. Okay, warte mal, wenn ich hier auf die R2-Taste drücke, kann ich ausweichen, aber was ist das richtige Timing und welches Special soll ich nochmal benutzen? Das will ich alles nochmal in mich übergehen lassen sozusagen. Geschichte Volk, was unterjocht wirkt von dem anderen, zwei Planeten, die gegenüber sich stehen. Man ist natürlich von dem unterjochten Volk und versucht dann gegen die Herren sich aufzulehnen, die natürlich auch alle sehr comichaft, bösewichtmäßig, oh, wir halten euch alle als Sklaven und wir hauen euch die ganze Zeit. Ein paar Mysterien mit einem Charakter, der mit einer Eisenmaske herumläuft zu Beginn, so typisch, wie ist es, der Mann mit der eisernen Maske, ne? Das kennt man ja, das alte Buch, wo ich auch schon ein paar Sachen absehen kann, glaube ich, wo das storytechnisch hingeht. Aber storytechnisch hat mich selbst nichts wirklich groß vom Hocker gehauen. Mir hat mehr das Gameplay bisher Spaß gemacht. Berseria, was du erwähnt hast, ist ja das Spiel, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Sowohl zum großen Teil storytechnisch als auch spielerisch. Das wandelt auf dem gleichen Weg, macht more of the same sozusagen, alles noch mal ein bisschen glattpolierter, aber nichts, wo ich sagen würde, dass es so eine Offenbarung in Richtung Final Fantasy VII Remake ist, weil es mit dem Spielsystem noch mal was ganz Eigenständiges macht.
Und es hat wahrscheinlich auch eine ordentliche Länge wieder, ne?
Denke ich mal, ne?
Ja. Da bin ich raus.
Also, ich leite jetzt von den anderen Tales-Spielen ab. Alle Tales-Spiele, die ich gespielt habe, sind zu lang.
Ja, ja, exakt, ne? Deswegen ja.
Es sind 40-Stunden-Spiele, die 60 Stunden dauern zum Beispiel.
Das alles wann spielen, ey.
Ne? Du hast die ganze Welt schon abgegrast, sozusagen alle Locations kennengelernt. Und dann geht die Story noch mal für etliche Stunden weiter und kommst noch mal ein drittes oder viertes Mal in die gleichen Städte. Sowas häufig bei den Tales-Spielen.
Hast du schon mal
ein
Tales aufgespielt?
Ich glaube, ganz früher Tales of Phantasia habe ich gespielt, das erste
auf dem Game Boy Advance.
Später
nicht die beste Version leider. Aber
ich glaube, mittlerweile kann man das wahrscheinlich auch auf dem Super Nintendo übersetzt irgendwie.
Ja, spielen, ja, ne? Genau. Da gibt es einen Fanpatch. Mit dem Retron 5 kann es das direkt machen oder mit dem Super NT, glaube ich, sonst auch gehen.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was es dann dazwischen noch alles an Tales-Spielen gab. Ich habe aber irgendwie ein bisschen Überblick verloren. Das war auch nie so meine. Ja, stimmt. Auf dem GameCube.
Wie sind die alle? Symphonia gab es noch.
Soll ich wirklich jetzt anfangen, alle aufzuzählen?
Nee, okay. Das ist schon eine Nerd-Quiz-Frage.
Na gut, du hast Phantasia, Destiny, Legendia. Ach nee, Legendia kam später. Dann war Eternia, was. Ja. Du hast Tales of Graces F, du hast Tales of Zillia 1 und 2, du hast Berseria jetzt gehabt, Symphonia und Symphonia Dawn of the New World, die ganzen Japan-exklusiven Sachen wie Destiny 2 oder Tales of Rebirth hieß das eine noch. Na, dann hast du die
Sachen gerade aus.
Ja, ich glaube auch.
Nee, die waren tatsächlich alle echt.
Bist du gerade abgerutscht in Richtung Kingdom Hearts oder was ist da gerade passiert?
Fast.
Rebirth 2.0.
Aber ich sehe schon Baumkuchen im Chat. Dawn of the New World war nicht so geil auf der Wii. Das war das recycelte Symphonia 2 sozusagen mit den gleichen Locations. Egal, ne? Es kriegt gute Wertung, gerade das Tales of Arise. Also ich denke, speziell für JRPG-Fans ist es wahrscheinlich einer der interessantesten Titel des Jahres. Ich bin bisher besser bedient worden mit so einem East 9, was mehr in die Action-Adventure-Richtung gegangen ist. Gehen wir weiter. So, gucken, wir haben hier einiges an Spielen noch. Etwas, was potenziell ihr beide gespielt habt. Ich habe hier Life is Strange 3 stehen. Ich weiß nicht, wie viel ihr jeweils oder ob ihr euch das aufgeteilt habt. Ich habe auch schon Bock gehabt, aber die Zeit.
Ja, ich bin durch und die Zeit ist ein guter Punkt, denn Life is Strange ist so eine Reihe, wo ich mir immer denke, ja man, dafür kann ich mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, weil das ist dann ein Sechstel oder so von Tales of. Und das ist wesentlich entspannter. Generell mag ich die Spiele sowieso. Es ist nicht alles irgendwie Gold, was es angeht. Gerade zuletzt Tell Me Why und Twin Mirror haben mich da verloren, was von Dontnod war. Das hier wiederum wird von Deck 9 entwickelt, die auch Life is Strange Before the Storm gemacht haben, was ein Spin-off von dem allerersten Life is Strange war.
Ist nicht mehr Episode, ne?
Jetzt? Und erstmals ist es nicht mehr in Episoden veröffentlicht, was ich begrüße, weil man immer wieder vergessen hat, ey, was ist denn eigentlich passiert vom halben Jahr, als die erste Episode erschien, sondern du kannst das ganze Spiel durchspielen. Und generell mag ich ja diese Entschleunigung von diesen Spielen. Also ich habe das zum Beispiel jetzt auch an einem verkaterten Sonntag gespielt und es war einfach perfekt dafür. Klar, du hast doch die emotionalen Momente. Aber naja, ebenfalls Life is Strange True Colors. Darin geht's um Alex Chen, das ist aka Nasty, wie ich finde.
Ich kann an nichts anderes denken, wenn ich das sehe. Ich sehe immer noch Nasty vor mir.
Gar nicht mehr gesehen.
Das ist Nasty auch direkt geschickt, so, ey, ich kann das nicht spielen.
Ja, aber sie kann es wahrscheinlich auch nicht mehr hören, ja, wenn wir diese Vergleiche.
Sie hat sogar gestreamt. Naja, Alex Chen, das ist eine Waise, die nach 8 Jahren ihren Bruder wieder sieht und eben in ihrer Heimatstadt wiederkehrt. Und erst ist alles cool, dann gibt es eine große, also erstmal begrüßt sie alle, die da sie halt von Hören und Sagen kennen. Und irgendwann gibt's dann eine Tragödie, die ich natürlich jetzt noch nicht verraten will, weil die am Ende der quasi ersten Episode.
Die hat bestimmt gerade der Trailer da schon gespoilert.
Hat er?
Wahrscheinlich so Common Knowledge, dass man weiß, was da passiert.
Also sie kann Emotionen in Farben sehen. Ist das das
Ding jetzt? Genau, das ist nicht der Spoiler. Ich kann die Tragödie nicht kommen. Sonst
Spoiler sie nicht.
Sie kann ihre besonderen Fähigkeiten sind. Sie kann, weil Life is Strange hat ja immer irgendwelche besonderen Fähigkeiten, sie kann Gedanken hören und spüren. Das sind erstmal am Anfang nur negative Gefühle von anderen Personen. Irgendwann kann sie auch die positiven spüren und eben auch nutzen. Oder sie weiß zum Beispiel auch, relativ früh hat man so eine Bar-Szene, also wo sie gerade Barkeeperin spielt und sie kann quasi den Gästen dann ihre Wünsche ablesen und das zu ihrem Vorteil nutzen. was ganz schön ist. Später geht's dann auch noch um Themen, also das ist ja auch bei Life is Strange immer so ein Ding, um Themen wie Demenzkrankheit, sexuelle Orientierung und. Ich finde, hier arbeitet sich das alles organisch da rein. Also es ist nicht so mit der Brechstange, denn viele hatten das Problem, dass Life is Strange immer so mit der Brechstange jetzt irgendwie Homosexualität oder whatever ansprechen wollte. Oder halt in Life is Strange 2 mit der Brechstange eben dieses, okay, du bist, man spielt da zwei mexikanische Brüder, die dann halt durch das Redneck-Amerika streifen und natürlich nur von fucking Nazis oder so getroffen. Also es ist immer sehr eintönig, so, ne? Das ist hier ein bisschen organischer, ein bisschen besser arbeitet sich das da so in die eigentliche Geschichte rein. Nebenbei kann man auch noch so ein bisschen Arcade-Minispiele machen und ganz viel entdecken halt in der Welt. Ich würde mir wünschen inzwischen bei Life is Strange und auch bei diesem Spiel, dass man, dass es nicht immer die gleichen Muster sind. Ich weiß nicht, man arbeitet sich da halt so von Raum zu Raum oder von offener Welt zu offener Welt durch und klickt halt alles an, versucht alles irgendwie zu erkennen und halt mehr zu erfahren, aber irgendwie reicht mir das inzwischen nicht mehr. Life is Strange ist immer mehr in der Gefahr, in dieses Telltale-Modell zu fallen, dass alles irgendwie durchschaubar ist, was diese Entscheidung angeht, und dass diese Formel halt auch immer gleich ist. Und ich würde mir da irgendwelche neuen Komponenten wünschen, und Life is Strange True Colors hat diese neuen Komponenten meiner Meinung nach nicht, auch wenn die Geschichte wieder funktioniert für mich, weil der Soundtrack wieder gut ist, weil du erstmals gute Sprecher und Sprecherinnen hast, auf Deutsch, die auch größtenteils echt gut sind. Also auf Deutsch kann man sich das geben. Es ist natürlich weiterhin nicht so erinnerungswürdig wie Life is Strange 1 in meinen Augen, aber findest du?
Vielleicht nicht. Ich finde aber eh Before the Storm das beste Life is Strange. Ich finde aber Teil 2 fand ich relativ schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich konnte mich null mit dieser Brudergeschichte identifizieren. Ich finde es schon sehr gut, aber ich sag gleich noch was dazu, für du erstmal
sein. Genau, ich wollte dich vielleicht auch mal fragen, Fabian, weil du den zweiten eben nicht so sehr magst. Ich mochte dort zum Beispiel, ich sehe auch die Probleme von Life is Strange 2, ich mochte dort aber mehr diese Abwechslung, die die Spielwelt hatte, weil du ja nicht in einer Stadt festgefangen war, was hier zum großen Teil dann doch der Fall ist, sondern du hast dich ja mit diesen beiden Brüdern quer durch Amerika bewegt quasi und dadurch hast du in jeder Episode eine neue neuen Standort gehabt, was da so ein bisschen mehr Abwechslung reingebracht hat. Hier ist es sehr viel wieder auf die Charaktere fokussiert und ich finde es alles nicht schlimm. Ne? Also es klingt gerade, ist echt Meckern auf hohem Niveau. Ich mag Life is Strange True Colors total für das, was es ist. Ich würde mir aber so ein paar mehr neue Komponenten in dieser Reihe wünschen.
Ich glaube, dieses Konzept dieser übernatürlichen Fähigkeiten ist ein bisschen endlich und ich finde, Alex ist ein super Charakter. Die ist sehr viel sympathischer und wie sagt man das, relatable oder mehr relatable als diese Brüder aus dem letzten Spiel. Das ist alles cool. Ich finde es ein bisschen schade, dass ihre Fähigkeit, diese Emotionen der Menschen zu sehen und dann quasi, sie spürt die dann ja auch selbst. Das nimmt natürlich manchmal ein bisschen den Überraschungseffekt weg. Du hast nie quasi diesen Enthüllungsmoment, dass du nicht einen anderen Menschen durchschauen kannst, weil du weißt ja, was die Leute denken, wenn es irgendwelche relevanten Figuren sind und die Story will, dass du dich damit gerade auseinandersetzt, dann kannst du das immer sehen und du kannst die quasi dann ja anvisieren und drücken und dann hörst du das quasi, deren inneren Monolog, was gerade bei ihnen abgeht und so. Und das nimmt ein bisschen diesen Faktor aus dem Spiel raus, aber ansonsten finde ich es schon schön. Meine Probleme mit dem Spiel liegen tatsächlich eher ein bisschen anderer Natur, die jetzt noch nicht angesprochen wurde. Ich habe das auf der, oder ich spiele es auf der PS5. Ich muss leider sagen, dass es technisch echt eine ziemliche Katastrophe ist.
Wir haben
das ein bisschen hier eben gesehen. Es ruckelt teilweise wirklich wie Hölle und es ist kein PS4-Spiel, was auf der PS5 läuft. Und selbst dann wäre es keine Entschuldigung. Es ist eine originäre PS5-Version, die 30 Frames anvisiert, aber auch die ganz oft nicht erreicht. Und es ruckelt halt wirklich so doll. Das müssen sie rauspatchen. Ansonsten ist es technisch einfach echt eine Enttäuschung.
Vor allem an Stellen, wo man es gar nicht glauben würde. Also da passiert ja jetzt nicht viel. Aber ganz am Anfang läuft man einfach nur so auf die Stadt zu. Da ist jetzt vielleicht, weiß nicht, Weitsicht oder was kann da komplex sein. Und da kommt's halt zu Framerate-Problemen irgendwie. Und da denke ich mir auch so, komisch. Also auf PS4 hätte ich es vielleicht noch irgendwie verstanden, aber du meintest ja, du hast auf PS5 gespielt. Und da war es genauso. Und das zweite Ding ist, ich habe ja gerade die deutschen Sprecher und Sprecherinnen gelobt. Die Vertonung an sich ist gut, aber sie passt nicht immer auf den Mund. Es ist nicht immer lippensynchron im Deutschen. Und das reißt sich dann halt auch immer so krass raus, weil ich meine, das geht halt um 90% um die Dialoge und um die Geschichte. Und dann hörst du da halt zu und dann ist nicht alles lippensynchron, was ja auch so ein technisches Ding ist, was ich einfach irgendwie mit der Unreal Engine und in dem Jahr 2021 und mit dem Production Value dann nicht ganz verstehen kann.
Ich muss hier nochmal ganz kurz einhaken, weil wir sehen es gerade hier an der Stelle im Trailer. Sie spürt jetzt quasi hier diese Wut, die die Figur empfindet. Das überträgt sich auf sie und deswegen geht es ihr schlecht. Hier macht das Spiel auch noch was relativ Komisches an einer Stelle. Du hast ja eben diese Katastrophe erwähnt, die sich am Ende des ersten Kapitels zuträgt. Und wenige Minuten vorher bringt sie sich oder lässt sie sich selber in eine Situation bringen, die für sie einfach eine krasse lebensbedrohliche Gefahr darstellt, obwohl sie genau weiß vorher, was da passieren wird und dass sie die Emotionen eines anderen Charakters da spüren wird und dass das diese ganze Situation noch verschärft. Und sie hinterfragt es halt für keinen Moment und das ist super seltsam. Ich kann das leider hier nicht konkreter ausführen, aber ich sag's dir nachher nochmal, was ich meine, aber du weißt es wahrscheinlich. Du musst da über was rüberlaufen, ja, und dann denkst du so, ey, warum machst du das? Du weißt genau, was.
Aber das, was da jetzt wirklich passiert und mit den Steinen, das sieht sie ja noch nicht. Das
ist davon unabhängig. Aber auch davor dachte ich schon, das ist irgendwie komisch, dass du das gerade machst, weil du weißt doch um deine eigenen Fähigkeiten. Das ist dann nicht immer so ganz schlüssig in der Handlung. Aber ansonsten schon finde ich es richtig gut, finde die Stimmung schön, die Charaktere gut, den Soundtrack echt überragend.
Wieder.
Es müsste noch mal 2-3 Patches geben, die Framerate ein bisschen pushen, die in den Cutscenes übrigens völlig okay ist. Die laufen so, wie sie sollen. Nur das eigentliche Spiel, da ist noch Luft nach oben.
Ja. Wer weiß, ob es wie viel Technik-Power sie da investieren konnten oder wie nicht. Ich wollte sagen, ist ja typisch für Telltale, aber die Dinger waren ja auch technisch recht mau. Ist natürlich vielleicht nicht die Sache, die man sich jetzt mit den neuen Studios oder von der Art auch da abschauen musste.
Was sie halt gut können, ist Artstyle, ne? Also dieses, die Umgebungen, Farben, also klar, das Ding heißt auch True Colors, da erwartet man auch, dass das ein bisschen,
ist irgendeine von einer neuen Band Version von True Colors irgendwie da eingespielt oder so?
Leider nicht, ne.
Aber warum nennen sie es dann so?
Der
beste Song von Cyndi Lauper, was soll das?
Das True Colors bezieht sich auf die Fähigkeit. Das
ist aber auch ein fucking weltbekannter Song nochmal.
Ja, Cyndi Lauper, dank Phil Collins hat's dann gemacht.
Ja, Phil Collins nicht so gut wie Cyndi Lauper.
Ich liebe auch den Phil Collins Song. Ich musste aber auch die ganze Zeit dran, wie bei Tammy Y, muss man dann auch schon die ganze Zeit an den Song denken.
Die mögen sowas ganz gerne anscheinend. Nee, ich hab schon Bock drauf, aber bei so vielen Adventures, die in der letzten Zeit gekommen sind, ich glaube, ich spiele erstmal Great Ace Attorney durch, habe ich noch 2-3 Fälle vor mir und dann nehme ich mir die 20 Stunden für 12 Minutes.
Und es wird nicht langweilig, glaube ich.
Es wird nicht schlecht werden. Fabian, apropos technische Katastrophe. Nein, wie viel hast du denn von dem ganzen Tohuwabohu erlebt, das im Vorfeld gewesen ist bei Sonic Colors? Weil du hast es gespielt, welche Version war es denn?
Also ich habe es auch auf der PS5 gespielt, ist aber wiederum ein PS4-Spiel. Es hat keine richtige PS5-Version. Ich habe den Eklat um den Game Talk gehört, in dem die Switch-Fassung hier vernichtet wurde. Ist das korrekt?
Nicht im Game Talk, die Switch-Version. Wir haben angesprochen, dass die Switch-Version allgemein im Internet vernichtet wurde.
Nichts zu tun. Das stimmt. Das ist auch gar keine Kritik. Das mag stimmen. Ich habe es auch gelesen. Ich muss zur Ehrenrettung des Spiels selber sagen, auf der PS5 und vermutlich auch auf der PS4 läuft es richtig gut. Ich hatte vage Erinnerungen nur an das Wii-Original.
Das ging mir ähnlich. Ich habe es das letzte Mal auf der Wii 2010 oder so gespielt.
Ich glaube, es ist von 2010 oder 2011 kam es raus.
Irgendwie so, ne?
Sie haben das schon ein bisschen hier und da überarbeitet. Das ist ja auch nicht von Sega selber, sondern von einem amerikanischen Studio namens Blind Squirrel Games. Die haben da nochmal dran gearbeitet. Es ist so ein Mid-Price-Titel, kostet, glaube ich, um die 40 Euro. Mir macht das tatsächlich Spaß, Gregor. Ich habe das, konnte mich da nicht mehr so richtig dran erinnern, wie ich das damals fand. Ich weiß nicht, hast du es mal gespielt? Mhm. Das war ja so, wo sie 2D und 3D miteinander gemischt haben.
Genau,
also das
ist beides nicht überragend, aber es ist schon mit das beste Sonic in 3D, so aus dieser Ära, die ja teilweise echt auch furchtbar waren.
Es war eben Colors und Generations waren die beiden Titel, die du eigentlich nehmen kannst, wo es mal nicht ein Element gab, was so komplett daneben gehauen ist. Es gab keinen Werwolf, wo du herumlaufen musst, so Sachen kloppen musst oder dass Sonic mit menschlichen Mädels anbandelt. Also das war noch Jump'n'Run pur.
Ja, und du hast ja hier diese Wisps im Spiel, die dir so spezielle Fähigkeiten verleihen. Das sind so kleine Alien-Kreaturen. Da haben sie sogar noch neue mit hinzugefügt für die Ultimate-Auflage. Ja, sie haben da schon ein bisschen Arbeit reingesteckt. Die 3D-Abschnitte sehen erstaunlich okay noch aus für ein 10 Jahre altes Wii-Spiel. Die 2D-Abschnitte haben nicht so die Präzision von Sonic Mania. Das sind halt so typische, einfach das 3D-Spiel in die Seitenansicht gekippt. Aber ich finde, es ein absolut taugliches Sonic-Spiel. Und mir hat es ehrlich gesagt, erstaunlich viel Spaß gemacht. Ich habe da ein paar Stunden reingesteckt, weil die Levels sind auch kurz. Man kommt da super easy durch im Großen und Ganzen. Und war überrascht, wie nett ich das fand. Ich dachte so, das ist bestimmt nicht gut gealtert, aber tatsächlich noch ein völlig okayes Spiel, wobei ich nicht genau weiß, wer so dachte, ey, lasst uns mal ein Remake von Sonic Colors machen, weil es hat auch nicht der Kulttitel so.
Ja.
Ich kann es aber verstehen in der Hinsicht, es ist eben ein Titel, der auf der Wii gefangen war. Ne? Mhm. Also und ist vielleicht, also wenn man es jetzt an der Switch-Version absehen kann, wie wir ja hören, die anderen Versionen sollen ja auch nicht so fehlerbehaftet sein. Mhm. Und bei der Switch wird bestimmt ja auch noch oder ist sogar schon mit Patches nachgebessert worden, also dass es da auch dann stimmt. Das ist ja nicht ein alter PC-Titel, der nochmal irgendwie auf die neuen Plattformen gebracht wird, sondern
PS5.
PS5, aber PS4-Version, hast du gesagt.
Ja, genau. Und sie haben sogar erstmals jetzt deutsche Sprachausgabe eingebaut, wo ich denke, krass, wieso machst du das?
War es nicht damals auch schon?
Angeblich nicht.
Okay.
Ich habe es jetzt nicht mehr überprüfen können, weil ich die Wii-Version nicht vorliegen hatte. Angeblich ist die neu.
Also ich fand es von den ganzen Wii-exklusiven Games, wobei es kann auch eine 3DS-Version noch, ich glaube, es gab eine 3DS-Version. Ja, genau, die haben immer andere Spiele daraus gemacht. Aber ich fand es von den Wii-exklusiven Sachen mit am stärksten, weil es eben diese Mischformel gehabt hat. Mhm. Das ist ja auch diese von hinten die Sonic-Games ein bisschen nach unten versetzt, wie Sonic and the Black Knight, glaube ich, hieß es.
Komplett vergessen. Na? War das schlecht oder was?
Ja, es war mittelmäßig. Also es hatte nicht die Qualität, ja, von dem. Es sah aus wie so ein bestimmter Level aus Sonic Adventure, wo sie den immer wieder wiederholt haben. Also Sonic hat irgendwas mit Black Knight, dann gab es noch ein zweites, was da rausgekommen ist. Da gefiel mir Colors am besten. Und wenn sie jetzt gerade noch nichts super Neues aktuell fertig haben dafür, mhm, die basteln ja im Hintergrund für Sachen, finde ich, so ein Colors ist allgemein auch besser gealtert ist als viele andere Sachen, die wir danach probiert haben. Wie hieß denn das, Fabian, was so ein bisschen in Richtung Mario Odyssey gegangen ist? Sonic Lost World, das haben wir hier auch mal angespielt.
Ja, das war nicht so geil.
Da gab es immer so die Hoffnung.
Das war ein Wii U-Spiel, ne?
Genau, ne? Oder Wii U-Spiel und auch auf PC-Spiel da rausgekommen. Es gibt wenige Games, wo sich die sowohl die Fans als auch Nicht-Fans daran zurückhören und sagen, das war auch mal ein ganz gutes Sonic-Spiel, nur eben wirklich eine Handvoll.
Das ist ehrlich gesagt.
Das Lost World?
Ja. Das haben wir mal hier noch zu Game On-Zeiten gespielt.
Genau, ne, also so 2013, 2014 war noch immer das gewesen ist. Und dass Sonic Colors jetzt endlich mal aus dem Wii-Gefängnis rauskommt und auf modernen Plattformen spielbar ist. Lieber ein Titel, der so gut gealtert ist. Und ich freue mich auch, den da mal anzugeben, weil meine letzte große Jump'n'Run-Erfahrung dieses Jahr war Balan Wonderworld. Und den Geschmack möchte ich rausspülen. Nach einiger Zeit.
Play gefunden, Gregor. Das hat hier jemand bei YouTube hochgeladen.
Hat jemand hochgeladen?
Die aussehen einfach.
Oh, warte mal, das muss ich mal. Nach was hast du gesucht?
Du kannst es ja jetzt sagen, Game One eine Runde mit Sonic.
Sonic Lost World, Gregor Fabian, habe ich bei Google
eingegeben. Eine Runde mit Sonic.
Wie lange ist es her?
Es war, na gut, es hat, lustigerweise hat es jemand 2021 hochgeladen. Ich war es nicht, ich schwör's. Es hat der Account
Game One
exklusiv hochgeladen.
So, gucken wir mal.
Alter, was geht?
Großartig.
Da hast
mit deinem Saints Row Shirt. Ich hätte fast den Hoodie heute angezogen, habe ich nämlich.
Den hast du immer noch, Kinder. Ja. Das ist fucking 8 Jahre her.
Den habe ich noch, den Hoodie.
Oh, das war eine Zeit, in der ich gerne Volcom-Shirts getragen habe.
Ja.
Und wir es scheinbar völlig legitim fanden, wenn die Kabel vorne aus der Hose raus.
Das war in Ordnung. Was ist denn das? Ist das das Mikrokabel, was da vorne raushängt?
Ich hoffe es,
was soll
das sonst sein? Ich hatte grauere Haare als jetzt, da hat die Natur ja was Erstaunliches geleistet.
Einiges, ne?
Das ist eigentlich kaum verändert, um ehrlich zu sein.
Und guck mal, auch so ein praktischer Rahmen, damit es im Game One-Style ist, wo das halbe Bild verdeckt wird. Ist ja der Hammer.
Auf jeden Fall,
wir schweifen ab.
Es war nicht so ein gutes Spiel, aber guckt euch das gerne nochmal an, wenn ihr auch nochmal Sonic Lost World sehen wollt.
Windy Hill Zone 3. Ja, ich werde es bei Gelegenheit dann nochmal angucken, genug mal davon. Ich würde eine Sache nochmal reinschmeißen, dann können wir gerne auf ein paar News eingehen, wenn es noch was gibt. Aber eine Demo ist rausgekommen und ich hau das besser.
Ich habe das Kommentare besser gelesen, Entschuldigung.
Da hatte noch Gregor keine Haare lesen.
Nee, Gregor hat auch geschrieben, Gregor ist auch meine Lieblingsbohne.
Das ist doch schön.
Komm, es ist dein eigener Kanal. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Also, bevor ich wieder an den Pranger gestellt werde, Gregor, du lässt doch immer nur diese bestimmte Spieleserie hier im Game Talk aufleben. Ich will einmal nur kurz drüber reden und dann hat sich die Sache eigentlich. Was? Game Talk existiert immer noch. Ich habe nicht das Format auch getötet. Okay. Damit. Aber Lost Judgment, die Demo, ist rausgekommen. Das neue Spiel der Yakuza-Macher kommt bald. In 2 Wochen, glaube ich, müsste es soweit sein. Und in Japan ist sie zumindest schon erschienen. Eine Trial-Version, wo man 1 Stunde vom Game spielen kann. Wo du schon mal den 2. Teil rund um Detektiv Yagami spielen kannst. Der, nachdem die Yakuza-Serie selber ins rundenbasierte Rollenspiel gegangen ist mit Yakuza Like a Dragon, noch das Action-Adventure-Gekämpfe weiterführt. Mit, wer den 1. Teil gespielt hat, das war eben auf Basis der Yakuza-Spiele, die gleiche Location, aber neuer Charakter, der aber einen sehr verzahnten Detektivplot mit hatte. Ich hätte mich tatsächlich auch ganz gut damit gefühlt, wenn das Game vielleicht sogar gar keine Kämpfe gehabt hätte, sondern mehr so Adventure-Style funktioniert hätte, mit Fälle, die du lösen kannst, Beweismittel sammeln, Leute beschatten und so weiter. Hier geht es darum, dass dann Yagami undercover in der Schule ist, weil dort ein bestimmter Fall dann losgeht und viele Mini-Aktivitäten, die man machen kann.
Was heißt denn, ganz kurz, was heißt denn Undercover in der Schule? Er sieht aus wie 40.
Ist 21 Jump Street. Ja, ist Japaner, der 40 ist. Das heißt also, der kann...
Das ist wie bei Tokyo Drift. Bei Tokyo Drift sieht er auch aus wie 40.
Ich hab keine Ahnung, weil so weit geht die Demo nicht. Da konntest du den Anfang spielen, wo du dich ein bisschen mit den Mechaniken vertraut machst. Ich muss sagen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, nach den rundenbasierten Rollenspielkämpfen wieder ordentlich auf die Nuss zu geben damit. Ich habe die PS5-Version bei mir gespielt, zwei Grafikmodi, einmal Fidelity, einmal mit 30 FPS, einmal mit 60 FPS, mit ein bisschen weniger Details, wobei ich spiele immer mit 60 FPS, wenn es passt. Und es schien mir zumindest in die Richtung weiterzugehen. Ich fand beim ersten Teil wirklich den Plot interessant, muss ich sagen, der mal ein bisschen in eine andere Richtung ging, mit Mordfällen lösen, inklusive Gags und Zitaten von Phoenix Wright zum Beispiel auch wieder mit dabei. Und das schien auch durchaus ein bisschen härter zu sein. Am Anfang von der Demo kann man eben so ein bisschen das Gameplay kennenlernen, ist mal wieder in der gleichen Stadt unterwegs, was ist mit den Charakteren seitdem passiert. Macht Spaß. Japanische Demo gab's for free. Kann sein, dass die mittlerweile auch in den anderen Stores da ist. Dass man sie mal ausprobieren kann. Man sollte, glaube ich, auch, man konnte das speichern in der Demo, wahrscheinlich auch den Save wieder mitnehmen. Und in 2 Wochen ist es soweit. Und wenn es da ist, werde ich nichts anderes spielen. Also tut mir leid, Tales of Arise.
Wirst du alles liegen
lassen. Werde ich das spielen können, Gregor, wenn ich noch nie Yakuza gespielt habe. Aber einfach jetzt so das Spiel. Weil ich finde, was ich eben gesehen habe, das gefällt mir schon. Wird es im Game Pass sein? Nee, ne?
Im Game Pass sind die anderen danach reingekommen. Na, ich glaube aber Yakuza 7 zum Beispiel erst After the Fact, nicht zum Launch, oder? War das so? Weißt du das noch
damals? Ich weiß es nicht mehr, ey. Alles habe ich auch nicht auf dem Schirm, was Game Pass angeht. Aber die kommen nach und nach eigentlich, ne? Deswegen gehe ich auch mal von aus, dass das kommen wird. Aber du wirst für diesen Teil sicherlich den ersten gespielt haben müssen,
oder? Zumindest der Anfang von der, also wie ich die Demo erlebt habe, hat jetzt nicht den Ausgang vom Spiel vorher gespoilt, ne? Dass man also storytechnisch, man wird eh wieder mit den Charakteren vertraut gemacht, Detektivagentur, Aufträge, die man bekommt und so weiter. Wenn du Bock hast, Fabian, auf so ein bisschen Open-World-Action-Adventure mit Detektivstory, mit Fällen, die gelöst werden können, aber du hast gesehen, mit viel Krimskrams, die man nebenbei machen kann. Es gibt einen kompletten Master-System-Emulator, der drin ist. Der hat nämlich in seinem Büro ein Master-System stehen, der, so wie ich sehe, konnte sogar von den Features besser ist als viele andere Verkaufssimulatoren. So, da wirst du 8 Master-System-Spiele inklusive Alex Kidd zum Beispiel da zocken können. Krass, okay. Und anderen Krimskrams, der dabei ist. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich werde, also falls es noch was Interessantes zu sagen gibt, wenn ich die finale Version habe und durch habe, dann werde ich das noch ergänzen. Aber das soll es mal dazu gewesen sein. Da habe ich meine Schuldigkeit getan. So, Leute, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ich glaube, den Großteil oder die Games, wo wir groß quatschen können, haben wir besprochen. Reden wir ein bisschen über die aktuellen Sachen, die sich noch ereignet haben. Fabian, hast du den PlayStation Showcase live geschaut? Hast du den nachgeholt oder hast du punktuell die News nur aufgenommen?
Live geschaut.
Sehr cool.
Wie fandest du den? Hat er dir Spaß gemacht? War der informativ?
Ganz kurz, ich will nur sagen, das habe ich nämlich anhand von Freunden gemerkt, dass das eine ganz andere Erfahrung ist, wenn man live schaut, weil du weißt ja vorher nicht, dass so ein Wolverine angekündigt wird.
Nee.
Und sobald du dann aber erst nach der Show guckst, guckst du auf den PlayStation-YouTube-Kanal und siehst natürlich jeden einzelnen Titel schon und bist von KOTOR oder Wolverine nicht angesprochen oder nicht überrascht. Deswegen würde ich nur sagen, guckt live, Leute.
Ja, live machen wir was aus. Aber was hast du gedacht, Fabian?
Ich müsste jetzt immer meine Gedanken so ein bisschen ordnen. Ich finde es schade, also natürlich cool, dass Insomniac 2 neue Marvel-Spiele macht. Ich habe fälschlicherweise gedacht, dass vielleicht eins davon 2022 und das andere 2023 kommen würde. Jetzt haben sie ja nur bei Spider-Man gesagt, es kommt 2023 und Wolverine wahrscheinlich sicherlich nicht früher. Und das finde ich schade, immer wenn man so ein weites Fenster hat. God of War nächstes Jahr, dann Gran Turismo, ja, das sieht halt, natürlich sieht das super geil aus, aber Rennspiele sehen auch schon seit 10 Jahren super geil aus und dann guckst du aus dem Cockpit raus und denkst du, ja, das sieht aus, wie Forza halt auch aussieht. Ansonsten, ja, KOTOR Remake, cool, wenn man darauf steht. Ich weiß irgendwie auch nicht, also natürlich hatten sie am Ende alle ihre coolen, was hatten sie dann am Ende für Spiele? Das war God of War. Gran Turismo, sie hatten noch irgendwas ganz.
God of War, Gran Turismo, die Spider-Man Wolverine hast du erwähnt, Alan Wake Remastered wurde da nochmal speziell angekündigt, das KOTOR Remake, das es kommt, plus jede Menge Kleinkrams auf PC, die Uncharted Collection. ja, bis die dann nochmal dazukommt. Und die anderen waren so interessant, dass sie mich nicht nochmal rausgeschrieben
haben. Aber auch so dieses eine Indie-Spiel zum Beispiel, das sah auch interessant aus.
Ach ja, dieses auf der Insel, Breath of the Wild, ja, anders nochmal.
Chai
war es.
Also genau, ich hatte, komm, ja komm, ich hatte, what? Das sah jetzt nicht so scheiße
aus. Nein, das sah nicht scheiße aus, aber auch nicht.
Nee, das haut keinen von den Socken, aber ich will damit nur sagen, ey, du hattest für jede Art Spielertyp irgendwas dabei, in meinen Augen. Du hattest jetzt, okay, du hattest kein geiles Jump'n'Run vielleicht.
Also es gab noch ein paar Sachen, dieses Project Eve, über das wir dann auch nochmal, das haben sie ja relativ lang gezeigt, war wohl keine Ankündigung, sondern eine weiterführende Info, weil das wohl schon vor langer Zeit angekündigt wurde. Und man es jetzt mal richtig sehen konnte, dieses Third-Person-Action mit der scharfen Braut als Spiel zum Spielen sozusagen.
Das, ja, das fand ich ganz interessant.
Sieht aus wie ein Platinum-Game-Spiel.
Mir ist gerade eingefallen, was mein Highlight war, es kam ganz am Anfang, Forspoken, fand ich.
Forspoken.
Das, finde ich, spricht mich richtig an, weil dieser Look so geil ist. So diese realistischen Charaktere innerhalb dieser Fantasy-Welt. Ich finde das super spannend. Ich glaube, das würde ich gerne mal spielen.
Und auch diese Fortbewegung, ne?
Ja.
Dieses irgendwie da umherschweben und fliegen.
Also es ist interessant. Ich fand allgemein, wo wir sich hier geguckt haben, das Showcase, eigentlich, die haben schon richtig gemacht, das jetzt nicht noch mit in den Gamescom-Zeitraum zu quetschen oder in Richtung E3, weil jetzt haben sie die Bühne für sich gehabt. Auch wenn sie, wie du, Fabian, schon gesagt hast, ich hätte gerne auch mal, außer jetzt, dass Alan Wake bald kommt, als Remastered, mal ein paar nähere Ankündigungen gehabt, weil ich will gerne wissen, was ich bald direkt von Sony spielen kann, außer Horizon.
Ey, wir spüren halt echt die Auswirkungen von Corona jetzt gerade, ne? Also das hat ja ein bisschen, es hat ein bisschen gedauert, so letztes Jahr, klar, war noch alles on the road so, aber dieses Jahr und dann eben auch, was die Ankündigung für die zukünftigen Sachen angeht, ich meine, ey, wir haben ja auch schon, weiß nicht, Starfield und Elder Scrolls und so, wie lange das eigentlich alles noch in der Ferne ist, ist ja Wahnsinn so, deswegen muss man da auch mal den Ball flach halten, es ist auch nicht immer gut, glaube ich, wenn du so lange warten lässt, also allein Ghostwire Tokyo haben wir auch das erste Mal schon vor 2 Jahren oder sowas von gehört.
Fand ich auch gut.
Das sah übrigens auch extrem geil aus, ja. Aber es ist vielleicht zwecks Erwartungshaltung nicht immer so clever, das schon so frühzeitig zu enthüllen, weil sich das von Jahr zu Jahr mehr aufbaut. Selbst KOTOR, ich habe gerade im Chat gelesen, das soll nicht vor 2024 kommen. Ey, da steht halt Star Wars, da steht Knights of the Old Republic. Natürlich erwarte ich da halt echt ein krasses Spiel, was mich so abholt, wie das damals getan hat. Mal gucken, ob es es schafft, wenn ich jetzt jedes Jahr mich bis 2024 drauf freue.
Lass uns mal über ein paar Updates mal quatschen, was es zu den Infos jetzt hier gegeben hat, weil natürlich die Leute haben sich dann im Nachhinein nochmal drüber unterhalten, außer dem, was man auf der Konferenz gesehen hat, ob es jetzt die beste Konferenz war oder total enttäuschend. Mhm. Wie bei jeder ging die Meinung irgendwie super auseinander im Internet, ne? Die anderen fanden es geil, die anderen weniger. KOTOR habt ihr nochmal angesprochen, können, glaube ich, gerne auch mal den. Da gab es zwar nicht viel zu zeigen, aber zumindest ein bisschen was. Entwickelt wird's von Aspyr Media. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, was anscheinend hauptsächlich ein Portierungsstudio ist, das viel in Sachen PC-Umsetzung in den letzten Jahren gemacht hat. Wird ein PC- und PS5 Timed Exclusive sein. Hm. Ich glaube, Timed Exclusive in Richtung Konsole. Nochmal raus, aber irgendwann später. Ich kann Aspyr Media nicht wirklich einschätzen, ne, weil ich weiß nicht, ob die dann so sind wie, was weiß ich, Asobo Studio, die haben ja auch viel Portierungsarbeit gemacht und dann hauen sie sowas hier raus, A Plague Tale, und da ist ein geiles Spiel auf einmal da drin und dann den Microsoft Flight Simulator. Ihr könnt im Chat gerne mal sagen, was sind denn originäre Spiele, die Aspyr Media gemacht hat?
Ich glaube fast gar keine. Ich kenne die ganz gut, weil ich ja schon lange einen Mac habe und ich habe es gerade auch nochmal nachguckt, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Die haben sehr viele Jahre PC-Titel für Mac portiert und das auch immer ganz gut gemacht, aber ansonsten als eigenständiges Studio kann man die, glaube ich, sehr schwer.
Ja, haben die nicht auch Jedi Knight für Switch und so portiert?
Bestimmt, ja.
Ich glaube, die waren das auch. Aber das Ding ist, ich bin generell froh, also abgesehen davon, dass wir mal abwarten müssen, wie die es drauf haben und ob die KOTOR dann halt irgendwie diese KOTOR-Vibes wirklich ins Jahr 2020 bringen.
Und wie genau sie das? Das muss ja neu erfunden werden quasi für das Jahr.
Genau, jetzt, ne? Also ob du das jetzt in Richtung Dragon Age machst, wie sieht überhaupt das Gameplay aus? Also es ist nicht, du kannst es nicht 1:1 machen, aber ich bin generell total froh, dass EA nicht mehr alleine die Rechte hat an Star Wars, weil klar, da kam jetzt mal ein cooles Jedi Fallen Order, aber bei Battlefront oder so war nicht alles cool. Und deswegen bin ich halt einfach froh, das weiß ich nicht. Ubisoft macht ein Star Wars Spiel, EA macht Jedi Fallen Order 2, wie man ja hört. Aspyr darf Knights of the Old Republic machen. Davon können wir eigentlich alle nur profitieren, glaube ich.
Ja, ich bin gespannt darauf. Ich hoffe, dass wir eine positive Überraschung in der Hinsicht dann sehen, dass Aspyr Media, wie auch immer die man die ausspricht, dass sie uns damit was Coolem dann überraschen werden, auch wenn es ein bisschen länger dauert.
Was, Noch ganz kurz, ich wollte nicht, dass der Eindruck entsteht, ich fand es schlecht oder so. Ich fand es gut, fand es völlig solide, es ist ein okayes Showcase. Ich glaube, dass in den ein, zwei, drei Tagen davor ist so ein krasser Hype entstanden und dann haben alle gesagt, oh, die haben jetzt ein Jahr lang keinen richtigen Dings mehr, richtigen Stream mehr gemacht und deswegen waren die Erwartungshaltungen dann so groß und das hat es vielleicht nicht ganz eingelöst. Es war schon alles gut, bis auf ein, zwei Ausnahmen zum Beispiel, dass sie halt GTA 5 zeigen und dann, okay, neuer Trailer, geil, aber eigentlich wollten sie damit nur die News verkaufen, dass es halt irgendwie ein halbes Jahr verschoben wird, was ja auch krass ist, weil das Spiel ist so alt und es sieht nicht so relevant überarbeitet aus.
Übrigens, ich glaube, jetzt irgendwie zu 80-90% Daumen runter bei YouTube die ganzen Videos bekommen. Ne?
Ja, weil auch GTA, ey, so toll, das ist irgendwie, es geht uns allen auf den Sack, glaube ich, ins Video. Wir wollen, eigentlich nur, wir wollen GTA 6 oder zumindest jetzt mal ein Update zu diesen Remakes.
Ja, genau, ich hätte gedacht, dass das die Einleitung ist, jetzt werden übrigens die Remakes von 3 bis...
Hat der einen Termin? Ach so, das meinst du.
3 bis San Andreas, die sollten ja in der Unreal Engine neu gemacht werden.
Jetzt hast du noch nichts gesehen. So.
Ja. Und auch wenn es vielleicht nicht der liebste GTA-Teil von allen Leuten ist, aber bringt man eine neue Version von GTA 4 raus mit allem drum und dran, dass ich auf einem modernen System außer einem PC spielen kann? Das finde ich mal cool. Ich weiß nicht, ist die abwärtskompatibel auf PC, auf Xbox, meine ich?
Weiß ich nicht, aber ich brauche es eigentlich nicht. Aber generell muss man, also ich würde es auch unterstützen, was du sagst, Fabian, weil man auch immer noch nach wie vor nicht so richtig dieses Next-Gen-Gefühl hat, wenn man hört, dass ein God of War Ragnarök auch noch für PS4 kommt und das eine ganze Weile so weiterlaufen wird. Hm. Ja, gibt Ausnahmen, Deathloop kommt nicht mehr kam jetzt nicht mehr für PS4 und so. Aber es ist doch, es hält sich in Grenzen, was dieses Next-Gen-Only angeht.
Ja, es ist alles noch durchgemischt. Da werden wir ab 2023 wahrscheinlich die richtig großen Next-Gen-exklusiven Sachen sehen. Kurz zu Wolverine, um mal darauf nochmal zurückzukommen, so viel gab es nicht dazu zu sehen. Es gab eine Meldung vom Creative Director, weil nochmal Diskussion um das Spiel entstanden ist. Es wird ja wohl von dem Team gemacht bei Insomniac, die auch Miles Morales gemacht haben. Und da ist bei einigen die Annahme gewesen, oh, wird's auch ein in Anführungsstrichen kleineres Spiel? Also wenn jetzt Marvel Spider-Man das große umfangreiche Game ist, weil es war ja, ich meine, wenn du Miles Morales gegenüber Spider-Man vergleichst, war ja ungefähr die Hälfte der Spielzeit, will ich sagen. Wobei ich Miles Morales auch bevorzugt habe persönlich, weil es ein schönes, tightes Erlebnis gewesen ist und dich nicht zu viel dann mit Kleinkrams damit beschäftigt hat. Der Creative Director hat sich gemeldet und gesagt, nein, das wird ein vollwertiges Spiel, wenn es auch immer mal kommen wird. Und es wird einen Mature Tone haben. Also es wurde jetzt nicht gesagt, okay, das kriegt ein M-Rating oder es wird volle Splattergewalt da sein.
Es muss geschnitzelt werden.
Sorry. Naja, aber sonst Mature Tone muss das nicht unbedingt bedeuten, ne?
Ja, ich weiß. Und du hast ja auch gemeint, so, ey, natürlich ist es ein sichererer Punkt, das zu verkaufen als ab 12, weil du dann mehr Spieler und Spielerinnen erreichst. Auf der anderen Seite, ey, guck dir die Verkaufszahlen von God of War, Last of Us, was weiß ich an. Das kann schon trotzdem erfolgreich werden.
Kauft der 8-jährige Jimmy sich dann God of War?
Natürlich, ja? Habe ich früher auch gemacht.
Mit God of War. Der 8-jährige Sandro hat sich das gekauft. Gab's da schon God of War?
Wann kam God of War 1 raus?
2005, will ich sagen.
Ja, guck mal, da war ich 11. Aber trotzdem, but still, da habe ich mit 11 habe ich trotzdem schon God of War gespielt.
Das erklärt einiges. Nein, aber mittlerweile, was Superheldenfilme angeht, es gibt ja mittlerweile auch den Markt für solche Erwachsenenfilme, dass du auch ruhig Splatter mit reintun kannst, ob es jetzt The Suicide Squad war oder im Speziellen die Deadpool-Sachen, wo auch nicht die Studios so scheu sind und bei den Superheldenfilmen sagen, oh, die müssen auf jeden Fall auch die 13-Jährigen ansprechen, bloß keine Gewalt zeigen, ne? Blade muss für alle funktionieren und so weiter. Es geht, ich weiß nicht, ob es bei den Spielen schon angekommen ist, weil Mature Tone muss jetzt nicht heißen, dass du solche, ich würde gern wirklich harte Splattergewalt bei einem Wolverine-Spiel haben.
Ich würde das sehen, was man in dem Film Logan sieht.
Genau, Logan würde ich da gerne haben.
Ins Gesicht und
es soll sich wie Metal Gear Rising Revengeance spielen eigentlich. Mhm. Na, also nicht exakt das Gameplay, aber der Gewaltgrad muss da sein, weil das den Charakter ausmacht. Und wenn ich weniger jetzt bekomme, nur okay, dann slash ich ein bisschen und ich sehe rote Wolken, das ist der Mature Tone. Das wäre noch nicht alles für mich, muss ich sagen.
Es klingt ein bisschen blöd, aber der Unterschied ist einfach, mit 12 kommst du nicht in The Suicide Squad rein ins Kino. Und es ist, sind wir mal in der Realität, es ist halt leider so,
in dass Amerika, natürlich 12-Jährige na gut, in Amerika auf jeden Fall schon,
an ein ab 18er Spiel kommen.
In Amerika in Begleitung der Eltern. Na, hier müssen es die Eltern nur für dich kaufen. Das ist ja PG-13, Parental Guidance.
Ah ja, so. Okay.
In dem Kontext habe ich noch hier die Randinfo. God of War erschien in Deutschland erst im Mai 2006. Fast
wirklich?
Deutlich mehr als ein Jahr nach dem Release in den USA. Wisst ihr noch warum?
Für die deutsche Synchro?
Nein, die USK
kam die PS2 so spät
bei uns? Eine Altersfreigabe verweigert.
Und oh, wurde verweigert
so lange verschoben, bis es dann im Mai 2006 dann doch noch veröffentlicht worden konnte und hat dann, glaube ich, eine USK 18 bekommen.
Und ich habe mich mit 12 daran gesetzt.
Müssen wir mal gucken, was sie da alles rausgestrichen haben. Wahrscheinlich die Quicktime-Sex-Szenen oder so.
Es wurde eine Szene abgeändert, das würde jetzt aber länger dauern.
Oh, ich weiß welche, wo du den Typen, der im Käfig ist, verbrennen lassen musst.
Ah ja.
Na?
Stimmt, das ist die Szene, die...
Das muss die auf jeden Fall sein. Tor ist fett! Wer hätte das gedacht? Meine Güte, können wir mal auf den Laptop hier kurz schalten? Skandal! Skandal in God of Warheim.
Den gab's doch schon bei Endgame als dicke Version.
Naja, das sowieso. Aber jetzt noch mal rumgegangen, Thor wird ja eine signifikante Rolle in God of War Ragnarök spielen. Er war ja eigentlich auch, ich glaube, da greift man nicht zu viel weg, wenn man sieht, dass er jetzt hier dabei ist. Er war ja die Post-Credit-Scene im letzten God of War, ne? Das muss doch so gewesen sein, ne? Man hat das Spiel durchgespielt und auf einmal, oh, was geht denn hier los? Wir gehen vor die Tür und da gibt's die geile Szene, so wie im Western, ne, der macht so hier, da steht eine Gestalt und macht dann kurz die Jacke weg und da ist der Hammer, der dann herumblitzt. Sag ich, geil, will ich alles spielen, wenn es jetzt soweit ist. Aber das Internet regt sich auf, Thor ist nicht der muskelgestillte Chris Hemsworth, sondern er hat die schöne Wohlstandsplauze.
Das Internet.
Regt jemand auf drüber?
Ja, natürlich, das Internet, irgendjemand regt sich im Internet immer auf.
Weißt du, worüber ich auch aufgeregt wurde? Dass diese Szene, wo Kratos in dieses Boot steigt, eins zu eins die gleiche Animation ist, wie in dem God of War, das jetzt zuletzt erschienen ist.
So hast du gleich gespielt.
Komm, Fabian. Das ist doch nicht schlimm, wenn die das auch noch neu machen, dann warten wir noch 3 Jahre länger.
Ich finde es nicht schlimm. Nee. Ich finde es eher überraschend, dass man sich darüber wundert. So. Natürlich werden die bestimmte Sachen
Ja, ist ja auch ein Problem.
Nee, wenn man ehrlich ist, das alte God of War sah halt so verdammt gut aus und sieht es heute auch noch, egal ob auf PS4 oder PS5. Ich weiß nicht, was da ehrlich gesagt erwartet wird, was für ein Quantensprung jetzt der zweite Teil darstellen soll.
Und es ist immer noch Multiplattform. Also wir haben ja auch schon vor langer Zeit gesagt, dass es auch auf PS4 kommen wird. Und viele PS4-Sachen, wenn du sie allein auf der PS5 abspielen lässt, mit den PS4 Pro-Verbesserungen, mittlerweile mit neuen Patches, ich finde, da kann man also God of War Ragnarök nicht wirklich einen Strich draus drehen. Ich freue mich sehr drauf. Du bist ja richtig abgegangen, Sandro, als der Trailer gekommen ist.
Ey, also wie gesagt, für mich war in dem Jahr auch nur Red Dead Redemption 2 nochmal irgendwie drüber. Das hat mir noch mehr gegeben. Aber ich finde God of War, ey, wenn man eine Marke so zurückholt und dann es aber schafft mit einem ja schon ganz anderen Gameplay und dann auch diesen Twist, dass es halt nur ein One-Shot die ganze Zeit ist, dass du wirklich in der Game Direction quasi die ganze Zeit einer Kamera folgst, das war für mich einfach mindblown und das war wirklich was, wo ich dachte, Alter, wie geil ist das?
Ich hab zuletzt ein Video gesehen, na gut, so neu sind die nicht. Sag Hallo zu Dead Space, ne?
Ja.
Aber ich habe zuletzt ein Video gesehen, wo die gezeigt haben, wie scheiße der One-Shot eigentlich war von God of War, dass der in anderen Spielen besser gelöst wurde. Ich muss mal gucken, wo es ist, aber
warum? Es
war wo die irgendwie so
super aufgegangen,
wo die super künstlich dann irgendwie versucht haben, okay, anstatt wir müssen die Kamera in den One-Shot halten und jetzt stehst du 10 Minuten von der Theke, wo du mit kleinen Zwergen redest und das cinematisch nicht so cool ausschaut.
Ja,
irgendwie sowas. Also mal sehen, ob ich das Video noch finde.
Also bei mir hat das auf jeden Fall der Immersion gedient, wie man da so schön sagt. Dass ich da wirklich irgendwie, also das ging mir jetzt übrigens wieder so, bei Lost in Random, glaube ich, war das? Nee, bei Life is Strange. Bei Life is Strange gibt's auch so Schwarzblenden und so. Mhm. Und das reißt dich halt voll raus aus so Szenen, wo du halt gerade drin bist, wo du emotional gepackt bist. Und dann musst du irgendwie so 2-3 Sekunden, das ist nicht viel, aber musst du halt kurz warten, bis halt die neue Szenerie gestartet wird. Und das will ich einfach nicht mehr haben. Deswegen, dass in ein Take zwischen Gameplay und Videosequenzen für mich wesentlich besser funktioniert hat bei God of War.
Gut, ich freue mich auch sehr drauf, hab voll Bock. Mich hat's überrascht damals, dass es tatsächlich so ein bisschen in Richtung Metroidvania gegangen ist, ne, von der Struktur her, dass so ein bisschen so mit der Hub-Welt, mit dem Rumherumfahren. Auch das Einzige, wo ich noch zweimal drüber nachgedacht hätte, wäre eben, also wir sind ja jetzt wohl schon ein bisschen später, ne, Atreus hieß er, oder? Ich will mal Atreyu sagen, ne, aber das ist ja
Atreus, ja.
Ja, Atreus oder Atreyu ist ja hier unendliche Geschichte.
Da wissen wir auch schon, wer er eigentlich ist.
Ja, ich möchte keinen weinerlichen Teenager die ganze Zeit begleiten. Ich hoffe, dass es dann nicht so das ganze Spiel über ist.
Ey, kleiner Spoiler, irgendwann kämpfen die sowieso gegeneinander.
Vielleicht kriegt er später sein eigenes Life is Strange-Spiel.
Ja.
Siehste, oder,
Life is Strange. Oder eigentlich war ich ein normaler Teenager, aber mein Vater war ein Rachegott.
Was ist deine spezielle Fähigkeit dann?
Was von...
Und Atreus dann bei Life is Strange.
Naja, er hätte einige Fähigkeiten, aber da würden wir, glaube ich, zu viel von God of War 1 von 2008 spoilen, oder? Wenn wir
also, es ist ja schon klar, wer er ist, eigentlich.
Mir nicht, aber ich bin in dieser Geschichte nicht so drin. Ich laufe da nur durch und hau alles kaputt, ehrlich
gesagt.
Ich wollte gerade sagen, du hast es durchgespielt, hallo.
Meint ihr, wir kriegen eine neue Waffe?
Gar nichts mehr.
Da, neben der Axt und den Chaosklingen?
Dass man noch mehr kriegt?
Ja, muss, vielleicht irgendwie so eine dritte Waffe oder so.
Das wäre lame, wenn nicht.
Ich will das Chakram von Xena haben.
Wisst ihr noch, wie ich beim letzten gespoilert habe, in meinem Review-Video, welche Waffe man bekommt? Dann mussten wir das Video wieder offline nehmen.
Mussten wir es wirklich offline nehmen?
Sollen die wieder veröffentlicht?
Ich hatte
so ein schönes Review-Video gemacht.
Oh Mann, du weißt, für ein Aufwand.
Okay, ich dachte, das war nur bei New Game Plus oder so. Das da das,
nee, das war,
eine nee, das war ein eigenes Review-Video. Wahrscheinlich hat das aber auch Reboot zum Fall gebracht dann.
Ja. Also ihr beide seid schuld, oder was? Ja, zum einen irgendwie Yakuza jede Woche und dieses God of War-Video.
Es war ein wunderbarer 8-Folgen-Reboot, die wir produziert haben. Ja. Haben ein paar Folgen mehr. Fabian, Sandro, wir haben es tatsächlich schon ans Ende gebracht. Ich danke euch für die vielen Infos und vielen Eindrücke, die ihr mitgebracht habt. Wir danken euch natürlich auch da draußen für das fleißige Zuschauen und auch den fleißigen Support im Supporters Club, der solche Formate wie die hier möglich macht. Schreibt gerne in der YouTube-Fassung noch mal rein eure Empfehlungen, was die dritte neue Waffe bei God of War sein soll. Im Chat hatten wir schon Shotguns hier zum Beispiel. Kettensägen habe ich hier irgendwo noch gesehen. Also was auch immer.
Shot of War, habe ich gesagt.
Shot of War.
War nicht zu Ende gedacht, der Gag.
Noch nicht, aber da reifen wir noch mal ein bisschen drauf. Ja, ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß mit den anschließenden Programmen. Wir sehen uns, ich glaube, in der Runde nicht direkt nächste Woche wieder, aber bei Zeit. Fabian ist dann wieder da, ich bin wieder da und noch jemand, der uns begleiten wird. Und Sandro, du kommst einfach das nächste Mal wieder.
Ja, bis in 3 Wochen oder so. Aber guck nächste Woche auf jeden Fall rein.
Mach das. Wir sagen tschüss.
Ciao.